So, das war schon los.
Prost, ja. Damen und Herren.
Wo sind wir, die Zucker, Leute?
Prost. Hashtag stolz drauf.
Prost.
Sehr gut. Das war das Mikro.
Ach ja, geht sich aus. Ja, willkommen bei den Biertauchern. Kann ich ja gleich mal anfangen. Folge 120.
220! Ach,
ja, stimmt. Oh Mann, das ist ja wirklich. Okay, 220.
Den 1.9.2015. Ja. Mhm. Befinden uns in einem Innenhof des AKH, der in der Nähe vom Innenhof 2 ist.
Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle, Jörg.
Und vielen Dank an unsere Flatterer, Juvo und Bernd Schlapsi und alle anderen.
Und alle
Danke,
anderen. Burschen. Ja, wirklich. Ja, wer ist heute dabei?
Horst. Ronda.
Johnny, wieder mal.
Ja. Gregor.
Der Sven.
Dennis.
Wow.
Hurra, ja, wir sind viele.
Ja, herrlich, super.
Wenn Sie noch Platzkarten für die nächste Sendung wollen, früh reservieren. Und wir nehmen auch Geschenke entgegen. Also da kann es dann eine Vorreihung.
Die Themen heute sind...
Ja,
so kurz anteasern, was
ihr
mitgebracht hat.
Ich möchte nur kurz erzählen über Scratch, also einen Nachtrag von Scratch und Scratch-Varianten. Mhm. Visual Programming.
Okay, ich, ja.
Da fällt mir gerade ein, das hatte ich auch vor, was ähnliches.
Kann ich auch darüber reden.
Ja, aber egal. Ich habe mit, ich war in Kärnten, zwei Burgen angeschaut, Sommereck und Hochosterwitz.
Cool.
Yes.
Ja, Events. Das Camp bei Berlin hat stattgefunden.
Oh ja. Drei großen Ziels.
Demnächst, diese Woche noch, sind die Knoppix-Tage und die Herbsttagung des Dante e.V. Und ansonsten haben wir heute einen der besten Tage ever, glaube ich, mit bestätigten 34 Grad in Wien.
Ja. Ist rekordmäßig auch, ich glaube so seit den 40er Jahren irgendwie.
Mhm. Also im September.
Im September, genau.
Also ich darf Ihnen wirklich dazu, es könnte schon wieder mal regnen.
Ja, wirklich. Echt. Aber heute noch drin sind.
Ja, schon noch. Ich bin so evangelisch, aber trotzdem Petrus da oben. Also wirklich, so geht's nicht.
Es ist der Septembertag seit 39. Entschuldigung. Das ist. Wir sollten wirklich mal die Statistik ausgraben. Auf definitiv ist es heiß.
Ja, aber tatsächlich kann ich...
Welche Themen mitgebracht?
Ich bin unvorbereitet erschienen,
sehr,
sehr spontan, aber ich wollte gerade sagen, ich kann erzählen zumindest, wir haben uns ja gestern, eigentlich wollten wir uns treffen, aber konnten uns
wir
nicht
haben
treffen
uns erfolgreich verabredet
und, ja, und haben uns nicht gefunden, da so viele Menschen bei der Demo Menschen in Österreich waren, da kann ich kurz erzählen.
Ah, sehr gut.
Ich war auf der Debian-Konferenz in Heidelberg vor zwei Wochen, das war sehr, sehr umwerfend und wieder mal ein super Erlebnis.
Sehr cool.
Wir sind ja bumm voll mit Themen. Hast du?
Ja, ich kann einwerfen, muss aber nicht. Ich habe noch immer ein übrig gelassenes Thema, nämlich ich habe mir von Osamu Tezuka das Manga Adolf durchgelesen, von vorne bis hinten. Und ansonsten, ja, eine Sommerloch-Story, aber ich berichte ja immer über Neuigkeiten aus München ums Linux-Projekt herum. Ja, genau. Und da gab es wieder so eine Sommerloch-Geschichte.
Einen politischen Rülpser.
Ja.
Darf ich anfangen, weil ich eine Korrektur zum Blödsinn habe, den ich letzte Sendung erzählt habe?
Ja.
Also ich habe letzte Sendung über Scratch erzählt und da habe ich behauptet, man kann keine Clone-to-Clone-Collision-Detection machen. Und das war aber ist jetzt nicht mehr richtig. Das Scratch ist ja online und wird ständig weiterentwickelt. Und anscheinend seit einiger Zeit funktioniert das schon und ich habe die auch schon erfolgreich ausprobiert. Also man kann ein Sprite machen, das sich klont in viele Sprites und das kann eine Kollisionsabfrage machen zu einem Klon von einem anderen Sprite. Also man kann mit einem Spieler, der ein MG hat, wo ganz viele Kugeln rausfliegen, auf ganz viele Zombies schießen und trotzdem gibt's dann eine richtige Collision Detection zum Beispiel.
Das hast du, genau, das wurdest du korrigiert? Oder
nein, ich habe selber rausgekriegt. Ich habe witzigerweise nach Scratch AMS 2015, also nach dem Konferenz-Hashtag gesucht bei Scratch und da war dann ein Projekt, wo das sehr schön gezeigt wurde. Mhm. Deshalb vermute ich, dass das Feature ein bisschen neu ist, weil es hat sicher vor einem Jahr oder so noch nicht funktioniert, aber es kann auch einfach an mir vorbeigerauscht sein.
Gut.
Also wie gesagt, Clone-to-Clone Collision Detection funktioniert in Scratch, was sehr toll ist.
Cool. Also ohne deine Zusammenfassung hätte ich es nicht ganz verstanden. Aber mit den Kugeln und so.
sehr schön. Okay, ja. Also du kannst coolere Spiele machen.
Ja, ja, das
okay. Mit weniger Aufwand. Das war's schon.
Ja.
Ich hatte noch eine, Scratch ist doch das Ding, wo man diese Dinger...
Bausteine so zusammen.
Genau, ja. Ich weiß nicht, euch sagt sicherlich etwas 2D Boys oder Tomorrow Corporation?
Nein.
Nee. World of Goo?
Ja. World of Goo schon, ja, ja. Ja.
Cool. Das ist 2D Boys. Okay. Und Little Inferno?
Ja.
Das ist Tomorrow Corporation. Das sind ein und dieselben Typen. Mhm. Und die bringen demnächst, wahrscheinlich so September, Oktober, ich weiß nicht ganz genau, ein neues Spiel heraus, welches nämlich auf dem Prinzip von Bausteinen basiert. Es geht darum, ein Unternehmen zu organisieren, irgend sowas. Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Aber ich habe mir den Podcast angehört und dann bin ich durch Zufall auf die Idee gekommen, ein paar Tage später mal auf die Homepage von Tomorrow Corporation zu gehen und habe dabei das Spiel herausgefunden, dass die das gerade entwickeln. Also es geht auch darum, mit Bausteinen Anweisungen zu geben und es geht wohl um Akten und so sowas. In dem typischen Stil natürlich. Also
man muss sagen, die haben einen sehr schönen Comic-Stil für ihre Spiele. Also sehr süß, also,
grafisch. Ja, es sind
ich habe das, glaube ich, das Little Inferno, aber
das
ich habe
es,
I don't get it. Also habt ihr das kapiert? Oder?
Ja.
Ja, du musst einfach alles ins Feuer schmeißen. Aber, okay.
Das ist am einfachsten.
Also okay, habe ich das. Okay,
also das ist dann du hast den Spielwitz gesucht.
Ja, ja, ja.
Die Strategie war... Das hat eine wunderbare Geschichte sogar.
Ja, ja, wird was erzählt
dann noch. Ja, natürlich, es wird drumherum richtig...
Ende.
Ja. Du solltest nüchtern spielen.
Ja, dadurch, dass ich da so ein handlungsgetriebener Spieler, dann vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance.
Es gibt sogar zwei verschiedene Endsequenzen, je nachdem, was man vorher teilweise ins Feuer wirft oder auch nicht ins Feuer wirft.
Ah,
ja, also ich habe es noch im Humble Bundle irgendwo drinnen stecken.
Ja. Was ich jedenfalls noch dazu sagen wollte, die Typen, die machen eigentlich ganz banale Spiele. Also das erste Spiel World of Goo ist nichts anderes als ein Bridge-Builder-Spiel.
Ist aber süß.
Ja, genau. Es ist der Stil macht was aus. Dann Little Inferno. Was? Die Dinge verbrennen? Das ist so süß, primitiv. Ja. Und jetzt etwas, was eigentlich auch nur Scratch ist. Und da empfehle also ich...
Visual Programming.
Ja, genau. Ja. Richtig. Mhm. Da empfehle ich auch das Blog durchzulesen, weil da sind auch ein paar Dinge... dazu erklärt. Also
kannst du circa die URL vom Blog sagen? Weil
das ist auch Tomorrow Corporation.
Tomorrow Corporation Blog. Okay, wird verlinkt in den Show Notes.
Ja. Okay, kann ich mal. Mhm. Kann ich dann auch geben. Wenn man nach Little Inferno sucht, findet man es auf jeden Fall. Wenn man nach World of Goo sucht, findet man es nicht, weil das ist ein ganz anderes Unternehmen. Es sind aber dieselben Typen. Das, der Publisher ging pleite, irgend sowas war da. Und deswegen haben die sich, haben die ein neues Unternehmen gegründet.
Okay. Ja, ich werde es auf jeden Fall.
Little Affine
Sachen. Genau, vielleicht scheitere ich diesmal nicht dran.
Sven.
Hallo.
Hallo Sven.
Ich muss ja so sagen, also das Camp kann ich gar nicht groß kommentieren, weil ich nicht da war. Ich hatte eigentlich vor, das hatte mehrere Gründe. Eins wollte ich halt machen nebenher, dass die Leute, die durch Berlin kommen, eine Anlaufstation haben.
Du warst zu sagen Camp. Andorf, Post,
das war ich dann letztendlich nicht, weil keiner mitgemacht hat. Und ganz alleine über eine Woche 24/7 da zu sein, war mir dann ein bisschen zu viel. Das habe ich dann leider gecancelt. Obwohl es ganz schön gewesen wäre, denn mit den Ideen, wir hätten eben den Internet Service Provider in Berlin gehabt für die Räumlichkeiten. Und da kann man kochen. Es gibt natürlich Internet sowieso. Und die Leute können sogar Wäsche waschen und duschen, wenn sie wollen. Hm. Also, aber es war halt gedacht als Anlaufstation, diese Leute zusammenzubringen, damit sie zum Camp kommen. Was ich letztendlich gemacht habe, war im IRC abzuhängen und zu schauen, welche Probleme die Leute haben. Da waren immerhin über 500 Leute auf dem Kanal. Und dann haben wir das zusammengesteckt, alles auf ein Textpad. Und als es dann wichtig wurde, bei der Abreise die Leute zusammenzubringen, wer fährt mit wem, kam jemand und hat das ganze Zeug immer wieder gelöscht. Das fand ich nicht so lustig. Aber letztendlich haben wir natürlich mitbekommen, was alles so passiert ist. Es gab natürlich wie immer sehr viele schöne Blinkenlights. Es gab das Bällebad auf einer Bahn, also eine kleine Bahn, die auf diesem... Achso, genau, das okay, nicht bekommen. Aber es gab ein Bild von dieser Bällebahn, da haben so ein paar Leute sich kurz drüber hergemacht und haben die Bälle farblich sortiert. sodass ein schöner Regenbogen da war. Und das, dieses Bild ist, glaube ich, über 400 Mal retweetet worden. Also wirklich viel. Also das war das Ding, was immer ganz oft an mir vorbeiflog, als ich Twitter War geschaut habe. Genau. Dann ein Kritikpunkt war, dass die Party-Area ein wenig zu dicht an den Family dran waren. Also einige Leute konnten nicht schlafen und das hat, Schlaf ist dann irgendeine Schlafmenge, ist immer ein dickes Problem. Ja. Das war leider unschön. Sicher kann man das zum nächsten Mal verbessern. Und es gab dann doch mal Regen und einmal richtig Regen mit Blitz und Donner. Und das, ich habe ja dann auch die Wetterkarten geschaut, um darauf hinzuweisen. Und dann wurde evakuiert. Das hätte ich nicht unbedingt gedacht. Die Evakuation war ein echtes Thema. Weil es hieß, ja, bitte begebt euch in die Gebäude. Und da gibt's nicht so viele von. Und es waren echt viele Leute und es war kurzfristig genug. Und es war ein bisschen Panikstimmung und ein paar Leute sind hin und her gerannt. Aber was ich sehr lustig fand im Nachhinein, ein Schwede war da, so ein riesiger Typ. Und den habe ich noch vor seinem Abflug getroffen. Und er hat ganz ruhig darüber berichtet, was passiert ist währenddessen. Also wie die Leute in die Unterstände flüchteten. In diesem Falle sind das die von der Ziegelei die alten Öfen. Und er meinte ganz trocken, das ist in Deutschland kein gutes Thema. Und dann erzählte er weiterhin, dass sie dann dort standen, jemand vorbeikam und darauf hinwies, schreiend, dass die Loren Gleise, die da hineinführen, ja, dass die aus Metall seien und dass die Leute alle drauf herumstünden und dass es vielleicht nicht gut wäre, wenn ein Blitz einschlägt. Und sie sollten sich doch woanders hinbegeben und sie hätten dann 10 Leute rausgenommen, damit da auch mehr Luft drin sei. Und damit seien sie nur durch die Gegend gelaufen und haben keine Unterkunft gefunden, weil alle schon zu seien. Die seien dann richtig eingenässt worden. Und so in einem Fort hat er erzählt und es war sehr lustig anzuhören. Vor allem, weil er so wirklich sehr knochentrocken darüber berichtet hat. Ja, ansonsten von allem, was ich so generell natürlich mitbekommen habe, das Camp war schon ein Erfolg. Diesmal ohne Tageskarten war es erstmal angekündigt, 4.500 Leute oder 4.900 und dann letztendlich gab es doch Tageskarten, was natürlich dann ein paar Leute enttäuscht hat, die gekommen wären, hätte es die Info früher gegeben, aber wie das eben so ist, man kann wahrscheinlich dann auch nicht beliebig viel Leute mehr oder Karten ausgeben und dann geht das nur kurzfristig. Aber es könnte sein, dass es nächstes Mal wieder dort stattfindet, dann in 4 Jahren. Wir werden sehen, ob das natürlich wieder Leute findet, die es organisieren, weil das eine riesige Sache ist, ne? Vom Aufwand her. Ja, und Strom muss her und Wasser muss her und Input, Output. Jede Menge. Also ich hoffe wieder, dass sich dann Leute finden werden, die das organisieren, weil das sieht schon nach einer coolen Zeit aus. Aber ich kann allen nur empfehlen, bitte früher planen. Weil ich würde sogar noch härter sein und sagen, alle Leute, die 3 Wochen vorher noch sagen, gibt's noch Karten, werden mit Gelächter überhäuft. Und das war's. Genau. Wie auch immer. In 2 Jahren dürfte es dann regulär auch das Camp wieder geben in den Niederlanden. Und wie das heißt und wo es sein wird, keine Ahnung. Aber bitte schaut es euch an. Die Ungarn-Jahre 2017, dann das nächste Camp in den Niederlanden. Ja, soweit erstmal. Einander jetzt.
Ich muss auch sagen, das CCC-Camp hat sehr gute Presse gekriegt in der deutschen Presselandschaft. Unter anderem wurde sehr bewundert, dass da die Nerds sozusagen das schnellste Internetnetz in der deutschen Provinz hochgezogen haben. Also umgebenden
Thema. Genau. Also irgendwie so ein 1-Gigabyte-Netz oder so ungefähr. Also so ein Upstream. Mitch Altman, der immer den Leuten beibringt, wie man lötet, macht immer coole Fotos, muss ich auch sagen. Also M. Altman 23 ist auch sein Handle auf Flickr. Die Fotos mal anschauen, sehr cool. Und er sagt, er hat seine ganzen Fotos hochgeladen und es hat eine Minute gedauert. Und das waren schon ein paar hundert. Also der Wahnsinn. Bei mir denke ich mal immer, ich habe eine gute Internetanbindung, aber das dauert dann auch schon so mal eine Viertelstunde.
Also mit so vielen Sachen. Hat da jemand erlebt.
Genau. Und auch wieder der Schwede, den ich eben erwähnte, meinte, ja, bei mir ist normal, in Stockern gibt es halt eine 1 Gigabit Anbindung. Es kostet weniger, als ich zahle zu Hause.
Hast du von dem Schweden die Namen oder sowas, dass du den findest?
Ja. Nein, kann ich nicht sagen, sonst müsste ich euch alle, weißt schon. Aber wirklich, Schweden scheint da echt irgendwie Glasfaser überall zu haben. Und das ist schon der Hammer. Ja, wünsche ich mir auch für alle Leute natürlich. Ne? Also Wann kommt es endlich? Liebe Deutsche Telekom, wisst schon.
Ja. Ja, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen an Live-Eindrücken, weil der deutsche Chef-Podcaster, der Tim Pritlove, hat zumindest schon die Freakshow released. Die hat er dort live aufgenommen und Not Safe for Work, was er mit dem Holger Klein gemeinsam aufnimmt. Was halt ein bisschen was Besonderes ist, weil sie da schon echt, eigentlich damit zur Show aufgehört haben, aber jetzt nochmal so ein Special rausgehaut haben. Und ich habe schon Podcasts gehört haben, die sich gefreut haben, dass sie am CCC-Camp gehört wurden. So, das war noch so.
Gibt's auch.
So, ja. Die Brüllaffen-Couch, ja.
Ja, halbwegs zeitgleich ist ja auch die Debian-Konferenz, die DebConf, in Heidelberg vonstatten gegangen. Mhm. Die hat die Woche davor begonnen und die Woche danach geendet. Die Debian-Konferenz, kurz DebConf, ist eine jährlich stattfindende Konferenz, die irgendwo auf der Welt stattfindet, jedes Jahr in einem anderen Land, damit die Leute von überall auf der Welt anreisen können, weil das Debian-Projekt auch dementsprechend international ist, weil die Entwickler überall auf der Welt sitzen. Und ja,
da so viele Distros. Debian ist ja sehr gut im Ökosystem eingebettet und sehr wichtig, sage ich jetzt mal.
Ja, es würde viele Sachen nicht geben, wenn es Debian nicht
und gibt. Debian hat jetzt nicht wie Ubuntu eine kommerzielle Mutterfirma, die das betreut. Sehe ich das
richtig?
Das ist wirklich demokratisch verteilt.
Debian
gehört
ist
niemandem direkt.
Rein auf freiwilliger Mitarbeit. Mhm. Also es sind ca. 1000 registrierte Debian-Entwicklerinnen, die halt am System mitarbeiten, Pakete hochladen. Es gibt mindestens nochmal so viele, die halt sich sonst auch einbringen, halt nicht selber direkt Pakete hochladen dürfen, aber halt dementsprechend auch mitarbeiten an Fehlerberichten, selber auch Pakete betreuen, aber nicht den Debian-Entwicklerinnen-Status erreicht haben. Mhm. Ja, und diese Konferenz ist heuer eben in Heidelberg gewesen. Und zum die Teilnehmendenanzahl hat heuer wirklich den Höchststand erreicht. Knapp 600 Leute von der ganzen Welt, von überall, sind angereist und haben sich dort in einer Jugendherberge zusammengefunden. Diese Jugendherberge hat jetzt ein ordentliches Internet auch. Und der Heidelberger Zoo nebenbei hat auch eine gute Internetanbindung bekommen.
Zahlt sich also aus.
Da war relativ viel Zusammenarbeit da. Es ist wie jedes Jahr die Konferenz, also es ist vorher eine Woche Arbeitscamp, DebCamp, und nachher eben eine Woche Konferenz mit Programm, drei oder mehr Tracks gleichzeitig. Zumindest aus drei Räumen wurde auch Live-Video-Übertragung von den Vorträgen wurde live eben übertragen und die Leute haben sich das im Internet anschauen können, haben auch direkt übers IRC im Feedback und Fragen gleich direkt stellen können. Also das funktioniert seit sehr vielen Jahren inzwischen sehr, sehr gut.
Und gibt es diese Talks jetzt auch auf YouTube oder irgendwo?
Nicht auf YouTube, sondern weil das Debian-Projekt YouTube definitiv diesbezüglich nicht unterstützt oder vorantreiben will, aber es gibt das Debian Meetings Archive und dort findet man die ganzen Vorträge auch aus den vergangenen Jahren und kann man sich anschauen. Speziell eben auch für die Leute, die vor Ort waren, die aber eben nur in einem Raum sitzen haben können und sich die anderen nicht anschauen haben können, aber eben auch für die Leute, die eben nicht die Zeit gehabt haben, persönlich hinzufahren.
Und das unterteilt sich zwischen einer Konferenzzeit und einer Arbeitszeit. Was passiert in der Arbeitsphase?
Da treffen sich diverse Teams und weil die Kommunikation einfach um ein vieles effektiver ist, wenn man gemeinsam an einem Tisch zusammensitzt, Peer-Programming direkt miteinander an den Problemen arbeiten kann und nicht irgendwie auf die Round-Trip-Time von Mails oder sonstigen Kommunikationsmitteln warten muss, bis dann die Antwort da ist. Man sitzt mit den Leuten direkt zusammen und kann die Probleme eben direkt beheben. Mhm. Und da hat es diverseste Meetings gegeben von verschiedenen Teams innerhalb von Debian.
In welchem Teilbereich bist du? Arbeitest du für das Projekt?
Ich bin für die Webseiten mitverantwortlich, also im Webmaster-Team. Und fürs Backport-Service auch. Also das Backport-Service bietet neuere Software fürs stabile Release, weil im Stable Release fließen eigentlich nur Bugfixes und Security Fixes ein und keine neuen Features, aber für gewisse Software mag man hin und wieder doch vielleicht die neueste Version aufgrund von gewissen Weiterentwicklungen, Features. Und dafür gibt es eben das Backport-Service, um eben diese neuen Feature für Stable Release zur Verfügung zu stellen. Hm. Nächstes Jahr findet die Debian-Konferenz dann zum zweiten Mal im Lebenszyklus der Debian-Konferenz im Winter statt, nämlich auf der Südhalbkugel.
Okay.
Und zwar dieses Mal in Cape Town.
Das ist ja fast bei Ubuntu.
Ja, aber ich glaube, viele Leute davon leben nicht mehr wirklich dort. Auch der Mark Shuttleworth lebt, glaube ich, nicht mehr wirklich in Cape Town.
Kannst du ein paar Talks empfehlen, die vielleicht auch für allgemeineres, breiteres Publikum sehenswert sind, also die dir gefallen haben oder von denen du gehört hast?
Ja, es hat zum Beispiel am letzten Konferenztag eine Keynote gegeben vom Jake Applebaum zum Thema eben, was ihn sehr stark auch bewegt, Privatsphäre und alles drumherum, wie es in der Richtung weitergehen kann. Was ich mir selber auch angeschaut habe, war ein Talk zum Thema Isinga. Monitoring, weil ich eben aufgrund meines neuen Arbeitsplatzes da auch die Notwendigkeit privat habe, beziehungsweise beruflich, mich da etwas in die Richtung einzubringen über MySQL. Nachdem ich selber auch beim Videoteam mit ausgeholfen habe, habe ich die Talks nur am Rande verfolgt, aber ich werde mir sicher noch einige dann noch anschauen.
Spannend. Ja, also ich habe ja eine besondere Beziehung zu Debian, weil es das erste Linux ist, was ich mir versucht habe aufzusetzen und dann auch geschafft habe. Und damals, das waren glaube ich, späte 90er Jahre oder so, und da haben halt die Linux-Tage noch im Museumsquartier stattgefunden. Ja. Im Rauchermuseum, also noch ein kleineres Material. Ja. Tabakmuseum war das, okay.
Das war 2002.
Okay, dann war ich später dran. Okay, also sowohl Ort als auch zeitliche Einordnung mit einer Ungenauigkeitsgrenze versehen. Und jetzt bin ich verunsichert, aber ich werde trotzdem weitererzählen. Und damals hat mein Debian-Maintainer eben eine CD raus in die Hand gedrückt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war ganz frisch draußen der Release Woody. Kann das sein? Kommt das hin?
Kann sein, ja.
Und noch dazu war das irgendwie gerade die Zeit, wo die Desktop-Umgebung vom GNOME 1. irgendwas Release auf den GNOME 2 umgestellt wurde. Und das war irgendwie ganz frisch draußen da. Und ich wollte natürlich immer das Neueste, damals schon sehr süchtig nach dem Neuesten und so. Und war zwar sehr fasziniert, wie hübsch das 2er ist. Mhm. Allerdings muss man sagen, ja, ganzen Programme waren halt noch GTK 1. Deswegen war es am Anfang noch ein bisschen ein Bump. Aber ich habe mich durchgekämpft und ja, bin lange Zeit bei Debian geblieben, bis jetzt halt Xubuntu oder verschiedenstes Zeug. Aber eigentlich nur eben, weil für Desktop-Software irgendwie die Aktualität für mich dann auch noch mehr zählt.
Aber es ist einfach diese, ich weiß nicht, wie Debian Paketmanagement kennengelernt habe, dieses apt-get-install, ja, als Linux-Neuling war das so eine Erleuchtung, wie schön das geht, wenn einfach das geht, einfach.
Ja. Ich glaube,
das war auch Debian der Einstieg.
Das geht nach wie vor gut.
Ja, es geht nach wie vor gut.
Ja, ja.
Ich
schätze es hier.
Also. Ich habe es im Server auch noch.
Ja, dann kann ich hier gleich noch Werbung dazwischen hauen. Axel Beckert, Admin an der Uni Zürich,
auch
und Frank Hofmann, auch ein Debian-Entwickler, genau, und Frank Hofmann aus Berlin, schreiben in einem Debian-Paket-Management-Buch. Und die Website dazu ist dpmb.org. Genau. Und sie machen das aber sozusagen öffentlich und per Git und so weiter. Also bitte schaut's da mal rein, da entwickelt sich was.
Das wurde vor kurzem schon veröffentlicht, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
Ja, Open Source Press sollte das herausbringen. Ich bin nicht sicher, ob sie das noch gemacht haben, denn vor ein paar Wochen kam leider die traurige Nachricht vom Chef, dass er das nicht weiterführt, den Verlag.
Open Source Press ist tot damit, oder?
Naja, Open Source Press als Verlag wäre damit beendet, die Geschichte, aber sie hatten sich ja schon vor einer Weile darauf verlagt, eben verlegt. Ach Mensch.
Ja, das Verlag.
Sie bieten Kurse an. Also die Autoren in ihren ja, wie ein Schulungszentrum, genau. Und gut, habe ich jetzt keinen wirklichen Einblick, aber ich denke, das geht in die Richtung und wird vielleicht auch bestehen bleiben, was ja auch gar nicht schlecht ist, weil letztendlich ja die Autoren, wenn sie Kurse machen, sozusagen ihr eigenes Buch als Grundlage geben können dafür. Und das ist ja auch keine schlechte Sache.
Da. Stimmt, ich erinnere mich dran, das Buch ist auf der Deben-Konferenz in einem Lightning Talk angekündigt worden, dass sie es unter einer freien Lizenz auch veröffentlicht haben.
Dann ist das auch super, Zum Thema Debian Package Management. Es gibt eine deutschsprachige Linux-Zeitschrift, deren Titel ich jetzt leider nicht auswendig weiß. Ich weiß nur, der Chefredakteur heißt Jörg Luther. Bitte den Shownotes nachlesen. Ich glaube, es ist Linux Easy oder so ein Consumer-Titel. Und die haben praktisch das ganze Heft nur über die diversen Debian, über diversen Linux-Package-Formate, also RPM, Debian und das neue Snap von Ubuntu. Und ich sag's deshalb, weil der ein sehr schönes Vorwort geschrieben hat, wo er dafür warnt, Windows 10 zu benutzen. Und dann sagt, es wird auch, es gibt in seinem Heft absichtlich keine From Windows 10 to Linux Artikel, weil Windows 10 so furchtbar ist, dass man das gar nicht installieren sollte.
Ist Linux Easy nicht der Anwenderableger vom Linux Magazin?
Linux New Media ist, glaube ich.
Also auch von Linux New Media, ja.
Ist es nicht Easy Linux?
So, ich bin mir jetzt leider ein bisschen unsicher, wie der genaue Titel ist, weil es gibt mehrere ähnliche.
Eine andere Richtung.
Es ist so ein Linux-Magazin, was wirklich monatlich erscheint, deutschsprachig, so Fachartikel hat. Für DAOs aufbereitet, ein bisschen.
Ja. Ja, das Snap, hat das jemand, gibt das schon in der freier Laufbahn irgendwo, oder ist das noch
eine Das kommt Ubuntu jetzt in die neuen Ubuntus,
ja. Schauen wir mal, da ist jetzt halt erst eine neue Beta rausgekommen, irgendwie habe ich gelesen heute.
Snap, ja. War das nicht so der Name dieser Gruppe, die I Got the Power, bei dem die Leute im Radio sich mal melden und sagen, ich möchte das Lied von Agathe Power hören.
Ja. Sehr beliebter Verhörer.
Oder, sorry, einfach in den Show mit.
Also irgendwie kommt mir Snappy und Snap nicht besonders toll vor. Das ist im Prinzip wie APK und hat dieselben Kinderkrankheiten. Gerade die Vorteile von DEBS und RPM, besonders von DEBS, geht komplett verloren, und zwar Abhängigkeiten. Wenn eine Library in irgendeiner Weise abgedatet werden muss, dann muss sofort das komplette Paket, also alle Pakete, die das benutzen, abgedatet werden. Oh. Und das sind natürlich Dutzende.
Das ist wieder ein zurück eigentlich, ne? Dass alles in ein Paket stopfst, was irgendwie
richtig wichtig sein kann. Also wir sind dann wieder zu Windows 95 Zeiten, wo ja jeder sein eigenes...
jede App hat alles, was sie braucht.
Genau, richtig, alles mitgebracht. Also wenn sie die Visual Basic Sachen mitgebracht haben, ja, es ist ein
vielleicht auch jetzt im Hinblick einfach auf den mobilen Markt, verstehen, oder? Die wollen halt ihre Apps da reinpacken, und da ist es halt irgendwie wichtig, dass das irgendwie ab Tag 1 dann
auf jeden Fall. Bei APK ist es ja fast genau, oder ist es, glaube ich, sogar genauso. Ich finde das irgendwie nicht wirklich gut. Die Vorteile, ich habe mich mit jemandem unterhalten, sind allerdings auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich glaube, ich habe sie doch schon wieder vergessen.
es hatte für diverse Plattformen und mobil soll es, glaube ich, einfacher sein.
Ja, genau, richtig, ja. Und zwar, die Abhängigkeiten geben ja auch manchmal so kleine Fallstricke, wie zum Beispiel nicht ganz so kompatibel und so weiter. Und wenn man dann wenn man das Ganze statt dynamisch, statisch kompiliert, dann kann man sicher sein, dass das Ding wirklich funktioniert. Egal welche Abhängigkeiten, es hat nämlich keine mehr. Bis auf glibc, da lässt sich die Abhängigkeit nicht eliminieren. Aber es rennt dann wirklich. Und wenn man ehrlich ist, man hat genug Speicher. Ja, ja, allerdings RAM nicht genug, würde ich sagen. Also das ist, die Libraries scheren sich ja schon meines Wissens die Library, also innerhalb des Arbeitsspeichers. Aber ja, es ist auf jeden Fall keine gute Entwicklung, finde ich. Docker ist ja auch sowas Ähnliches, nur kann man dort zumindest Abhängigkeiten schon haben, weil man kann da drin auch die einzelnen Packet Manager drin nutzen. Also wenn ich das richtig mir gesehen habe. Und das ist dann meiner Meinung nach wesentlich besser. Wobei ich auch jetzt nicht gerade ein Docker-Fan bin. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was ich bisher gelesen habe, ist auch noch nicht so
Aber wenn wirst du es erstmal ausprobieren, dann gibt's nichts besser als geschnitten Brot oder so.
Ja, das kann sein, vielleicht.
Das hat diesen Wal als Symbol. Ist das nicht auch ein Element?
Es ist ein Wal. Es ist praktischer, du hast alles in einem Format vorliegen, wo du sicher sein kannst, es ist schon lauffähig und es läuft garantiert, wenn du einen Docker-Container hast, der startet, also wenn du einen Docker-Host hast, du musst dich um nichts mehr kümmern. Du kannst da einfach aus dieser Docker, aus diesem Online-Repository fertige Images holen. Also das ist einfach, du hast eine sehr gleichartige Umgebung und sie vergleichen es ja bildlich mit der Realwelt, die Einführung der Container, also Schifffahrtscontainer. Früher hast du die Waren immer alle einzeln verpackt und so weiter, viel aufwendiger, jetzt hast du ein standardisiertes Format, das überall drauf passt.
Du hast nicht den Overhead wie bei der Virtualisierung, dass du das gesamte OS mit reinpacken musst, sondern hast du nicht Binaries und Lips. Ist es nicht eigentlich eh so wie das Versprechen irgendwie? Das Konzept gibt's doch schon länger unter FreeBSD in Sachen Jails, oder irre ich mich da architekturiell?
Ich kann es nicht so sagen, weil ich nicht...
Das ist im Prinzip, also Jails ist im Prinzip das bessere Change Root. Change Root kennen hoffentlich die meisten. Man sagt, das ist jetzt das Verzeichnis Slash, obwohl man irgendwo anders drin ist. Man kann allerdings ausbrechen und PID 1 ist ein Problem, also der Init-Prozess. Das lässt sich dann lösen. Ursprünglich gab es V-Server, Linux V-Server. War übrigens, glaube ich, auch ein Österreicher, der das entwickelt hat. Der war 2007 oder wann das war, auf dem Easter Hack mit einem Vortrag hier in Wien und hat V-Server vorgestellt. Daher kenne ich das auch unter anderem. Ich habe es auch eingesetzt, aber die Patches waren nie im offiziellen Kernel drin. Das ist ein ganz großes Problem. Der Anbieter, wie heißt der denn nochmal? Ein österreichischer Webhoster verwendet auch V-Server noch. Ich weiche aber ein bisschen ab. Das ist der erste gewesen. Dann gibt es jetzt inzwischen libvirt, welches ganz verschiedene verwenden kann. Die verwenden unter anderem auch LXC, was die Linux-Container sind. Und es gibt systemd nspawn. Das lässt sich über machinectl verwenden, heißt das Kommando. Und Docker im Endeffekt setzt auf den Linux-Container meines Wissens auf. Kann aber auch inzwischen, glaube ich, mit den systemd nspawn umgehen. Also ich habe jetzt am meisten mit nspawn, also machinectl, herumhantiert. Und im Prinzip ist das... wie Docker, nur ohne Images. Das heißt also, es gibt kein zentrales Repository. Und es, um ein bisschen abzukapseln, um zu sagen, ja, meine ganze Applikation läuft da drin, ich kann es irgendwo hin kopieren, ist wirklich eine feine Sache. Aber ich habe bei den ganzen Meldungen über Docker auch solche Sachen herausgelesen, wie dadurch, dass einer sozusagen ein Paket zusammenstellt und ins Internet setzt und alles sich herunterladen, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich gut ist, weil was ist mit Sicherheitslücken? Wenn der Typ sich nicht mehr drum kümmert, da ist ja dann irgendwo ein Paket, da ist ein kleiner Bug drin und den fixt er nicht und alle anderen auch nicht. Aber oder jede tut es für sich.
Aber das nennt man dann ein Feature.
Ja, genau.
Man hat dann viele gleichartige Systeme, die dann wirklich gleichartig sind. Und das ist genau wieder eine große Angriffsfläche. Wenn es dann einen Bug gibt, dann gibt es den gleich in vielfacher Zahl und ist wieder eine große
Einfachstelle. Also wenn müsste der Packet Manager dann drin auch automatisiert werden. Das ist eine Voraussetzung. Ja. Dann ist es eine feine Sache.
Okay.
Aber so ist es noch nicht ganz ausgegoren, was Sicherheit anbelangt. Ja. Praktisch ist auf jeden Fall.
Zu dem Thema gleich... alles sehr ähnlich und gleich. Es ist mir ein Vortrag von der Debian-Konferenz jetzt wieder in den Kopf geschossen. Da gibt es nämlich einen Ansatz, reproducible binary bit für bit reproducible builds voranzutreiben.
Ein wichtiges Thema auch.
Der Hintergrund ist der, dass wenn man ein Programm sich von irgendwo runterlädt, ob man jetzt sicher sein kann, dass der Source Code für das Programm mit dem Binary, was man bekommt, zusammenpasst. Und der Ansatz ist es, den Bildprozess derart wiederholbar zu machen, dass am Ende Bit für Bit das gleiche Binary rausfällt.
Okay.
Damit kann man sich dementsprechend sicher sein, dass niemand an dem Binary, was man sich runterlädt, herumgespielt hat.
Es geht in die Richtung, dann diese Binaries, die man von den Distributionen bekommt, mit mehreren Signaturen statt nur einer Archivsignatur zu versehen, um halt eben hier der Peer Review quasi hineinzubekommen in den Prozess und diese Binaries eben von mehreren Leuten signiert zu bekommen. Allerdings muss man sich überlegen, ob das jetzt vielleicht auf einer anderen Ebene doch auch ein gewisses anderes Potenzial hervorbringt, weil wenn alle genau das gleiche Binary haben, verwenden sie dann im Endeffekt auch die gleichen Speicheradressen und Einsprungadressen, die durch verschiedene Binaries und dadurch sind gewisse Angriffsvektoren nicht weitaus leichter vorhersehbar. Also in der Richtung hat sich da eine gewisse Diskussion auf der Konferenz auch herauskristallisiert, dass jetzt untersucht wird, ob in der Richtung das, also es ist auf jeden Fall ein Schutz gegen einen Angriffsvektor, ein reproducible Build, und zwar eben den Angriffsvektor, dass das binäre Paket, was ich bekomme, auch wirklich dem Source entspricht, den ich bekomme, dass da nicht damit herumgefuhrwerkt wird. Allerdings auf einer anderen öffnet es eventuell die Türen für andere Angriffsvektoren. Das muss man noch genauer schauen, ob man vielleicht auf Kernel-Ebene da dem entgegenwirken kann, um diese Einsprungadressen und sonstige Sachen da eben nicht ganz so nachvollziehbar zu machen.
Ja, spannend, also was sich da tut.
Ich finde das Thema generell, ich habe das überhaupt früher nie Gedanken darüber gemacht, reproducible Builds, weil ich kann runterladen, kompilieren, aber es ist eigentlich gar nicht so leicht, wirklich Bit für Bit das gleiche Binary rauszubekommen. Es sind so viele Sachen von Zeitstempeln und sonstiges, kleinste Versionsabweichungen. Es ist wirklich eigentlich...
Zeitstempeln sind eine relativ einfache Sache, die man sich relativ gut automatisiert, wenn man die Toolchain dementsprechend angepasst hat, eliminieren kann. Also da kann man sehr viel schon gewinnen auf der Ebene. Aber klar, gewisse andere Compiler-Versionen optimieren Toolchain eventuell etwas anders und in der Richtung. Deswegen ist zumindest im Debian-Projekt der Ansatz, dass man auch eine Art Build-Info-Datei hat, die eben die Toolchain auch mit einbezieht, damit man auch weiß, welche Toolchain dafür verwendet worden ist.
Die beschreibt, was ich tun muss, um genau dieses Binary zu bekommen.
Genau.
Weil prinzipiell finde ich schon eine sehr gute Idee, weil bis jetzt ist es so, Signaturen sind eine wichtige Sache, aber momentan ist ein Vertrauensmodell, ich muss einer zentralen Signaturinstanz vertrauen, dass die das richtig signiert hat. Wenn der Schlüssel irgendwann unauffällig abhanden kommt und jemand anders kann ein böses Paket damit signieren, vertraue ich dem auch. Und während, wie gesagt, beim Peer Review, wenn es wirklich mehrere Leute signiert haben, ist das Vertrauen schon mal deutlich höher. Ich muss nicht nur einer Stelle vertrauen. Und
im Endeffekt kann ich es ja immer noch selbst auch nochmal kompilieren und überprüfen. Selber, ich kann selbst auch.
Ich lade es runter, schaue es gut rein und kann es wirklich selber, das ist eigentlich die ultimative Möglichkeit, das zu prüfen.
Dann kann man sich auch aber alles selber kompilieren. Den Aufwand, Halleluja.
Bist du nicht allen Source Code, bevor du ihn laufen lässt?
Doch, das, ja, ich habe Xerbo und Gentoo schon durch. Also, LFS habe ich, war mein zweites Betriebssystem. Und später dann Gentoo und Xerbo.
Ja, das ist...
Ja, selber kompilieren kenne ich mich mit aus. Und Anfängern kann man es nicht zumuten. Und es ist, man kann es sowieso nicht ganz reproduzieren. Also die Toolchain das Interessante ist, ich habe mich erst heute mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten. Wir gehen sogar hin und nehmen ein komplettes DVD-Image, um das reproduzierbar zu machen. Wir setzen da also ein komplettes Image drauf, das ganze Betriebssystem. Es darf maximal 8 GB groß sein, plus den Source Code. Und dann legt man die DVD ein und kann sich dann auf einer beliebigen Maschine mit derselben CPU, setzen wir voraus, aber rein theoretisch wäre das auch noch zu lockern, dann kann man sich das komplett kompilieren und es muss dasselbe Binary rauskommen. Und wir haben jetzt erst mit dem Projekt angefangen und wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Also es kann sein, dass es nicht funktioniert. Zu dem Adressen, Angriffsvektoren, meines Wissens ist es doch sowieso so, dass der Linux-Kernel die Hardware-Adressen, also im RAM, randomisiert. Das, was nämlich ein Problem, glaube ich, bei OpenSSL sogar macht oder sowas, war da. Also es ist jetzt nur etwas, was mir im Hinterkopf ist, aber wenn da schon ein Vortrag drüber gehalten wird, dann kennen die sich ja wahrscheinlich besser mit aus. Aber das ist, was bei mir gerade einfällt.
Ich kann auch zu wenig dazu sagen, kenne mich technisch zu wenig aus.
Mein technischer Hintergrund in der Richtung schafft es auch nicht ganz, der Diskussion dann konkret zu folgen, aber das war ungefähr so dieser Dunstkreis, den ich da mitbekommen habe, dass da irgendwas, also nicht unbedingt mit Einstiegsadressen oder irgendwie so, aber das in der Richtung Offsets und ähnliche Sachen gegebenenfalls auch randomisiert gehören.
Ja, okay.
Kenne ich mich auch sehr schlecht vor. Das Einzige, was ich dazu noch beisteuern kann, ist, das setzt natürlich voraus, dass man diese Sachen auch, diesen Paketmanager und diese Sachen auch dann einsetzt und auch diese, um es zu verifizieren. Aber wenn man sich jetzt die Realität anschaut und wenn Smartphones irgendwie eine Firmware-Image von irgendwo herkommt oder auch bei den Bordcomputern ist es genauso, was man dort in den Threads, in den Foren sieht, was einfach Leute, da habe ich noch diese Option im Kernel freigeschalten und dann, das funktioniert jetzt alles viel besser und die Leute klatschen sich das auch auf ihre Rechner, dann ist das natürlich von vornherein ausgehebelt. Da kann ich vielleicht den Hinweis geben, da vielleicht auch vorsichtiger zu sein.
Genau, erst den Source Code lesen. Ich möchte jetzt hier auch einen ultimativen Tipp geben, um all den für jeden unbedingt ausführen, weil das macht den Rechner unglaublich viel schneller. Gebt in die Konsole ein rm-rf/.
Das Ampersand nicht vergessen dabei, bitte.
Ja, und die Leerzeichen natürlich. Ihr wisst schon, wo die Leerzeichen hinkommen.
Und wie nennt man diesen Befehl? Read mail really fast. Ja, aber ich mache mal eine Pause.
Ja, genau. Mhm.
Ja. Es wird mir doch ein Hinweis darauf geben, dass es...
Ja, ja, bitte.
Don't try it. Ja. Da ist es zwar sehr schnell, aber nicht mehr viel da.
Okay, ja, Systeme auf einer DVD ausliefern. Das erinnert uns an das österreichische Produkt Knoppix. Und natürlich basiert es auf Debian. Und wie immer heißt es natürlich, wenn ihr es installieren wollt, dann installiert eben ein Debian. Aber bezüglich Knoppix hat der Knopper ja schon seit langer Zeit die Knoppix-Tage. Die vom Tamsweg rüber kamen jetzt nach Weiz und wieder stattfinden am 3. bis 5. September. Und zwar, wie immer, als Lehrerfortbildung. Es ist also leider kein großartiger Event im Sinne von, also groß angelegter Event mit vielen Räumen und vielen parallelen Dingen, sondern es ist genau eine Sache, die da abläuft, eben für Lehrer. Und das sind immer so 2 Dutzend plus ein weitere Begeisterte, die sich da auch einfinden. Und es könnte sogar sein, dass es diesmal das letzte Mal ist, vorerst, weil noch nicht klar ist, jedenfalls mir nicht, wie es dann weitergeht, wie das organisiert wird. Denn der Organisator Helmut Peer, seines Zeichens Professor am Bundesgymnasium in Weiz, geht wohl nächstes Jahr in Pension und schauen wir mal, was passiert. Also ich hoffe, dass ich noch weitere Leute finde, die das weiter organisieren. Ja, ich werde diesmal hingehen, deswegen bin ich auch gerade in Wien, als sozusagen als Durchlaufstation. Und freue mich schon sehr drauf. Es gibt Themen natürlich generell rund um Knoppix. Was gibt es Neues? Wie läuft es auf dem Raspberry Pi? Und was kann man noch mit da machen? Also die Hälfte der Vorträge kommt immer traditionell von Herrn Knopper selbst. Mhm. Und dann gibt es eben noch ein paar Leute, die was drauf geben. Über 3D-Drucker fällt mir gerade noch ein. Und es gibt 2 Arbeitsumgebungen, Programmierumgebungen, die vorgestellt werden. Und verdammt. Ja, wenn ich mein Handy jetzt einschalten würde, könnte ich nachschauen, dann haben wir die Störgeräusche wieder.
Erzähl uns was.
Also, genau, man kann das natürlich nachschauen. Die Webseite dafür ist, glaube ich, d4.at.
Desktop for Education, wenn man danach sucht.
Nochmal, Desktop, dann ein 4er Education. Danach sucht, findet man es. Und sonst in den Shownotes nachschauen.
Ist verlinkt. Jetzt habe ich auch ein Textpad vorbereitet und dies und das. Wie auch immer, werden natürlich dazu was posten. Das Coole an der Sache ist eigentlich, dass das so ein recht familiärer Rahmen ist und recht gut verständlich abgeht und mich ja eben aus
Admin wird wieder hinfahren und das Ganze aufnehmen und dann bei YouTube in seinen Kanal hochschieben. Also freue ich mich darauf, dass das Ganze auch wieder, dass das nicht weg ist, sondern nachsehbar ist. Das, ich muss meine Wortwahl verbessern, dass das wieder nachzusehen ist. Natürlich. Genau. Und für diejenigen aber, die trotzdem dagegen sind, in Graz am Wochenende, am 5. und 6. Samstag und Sonntag, gibt es die Herbsttagung des Dante-Vereins. Das sind die Latich-Leute. Also ich empfehle, falls ihr das noch so hört, geht's hin, schaut's euch an. Wird bestimmt ist wieder interessant. Bin ich da? Ja, am Samstag bin ich dann noch bei den Knoppix-Tagen und am Sonntag will ich aber bei der TU Graz sein und mir das anschauen. Ja.
Okay. Für bürokratische Feinspitze gibt es noch zu berichten. Der Helmut Bär, also seines Zeichens Lehrer, hat das nämlich geschafft, sozusagen einen Linux-Tag sich vom Bundesministerium als Lehrerfortbildung finanzieren zu lassen. Sonst würden die Lehrer auch nicht in ihrer Sommerferienzeit hinkommen. Also es ist etwas gewaltig bürokratisch Erfolgreiches sozusagen. Und das war halt sehr, hat er jetzt aufgebaut über die letzten Jahre und es ist halt sehr zu hoffen, dass sich ein Nachfolger findet, der das weiter treibt.
Ich finde es überhaupt sehr gut, ja. Warum eigentlich nicht? Man lernt ja schließlich eine ganze Menge dabei. Warum also nicht als Weiterbildung irgendwie sich anerkennen lassen und finanzieren? Letztendlich, das hatte ich auch als Erfahrung mal gemacht. Wir haben für Lehrer in einer Schule immer gesagt, wenn Sie Fragen habt, jederzeit stehen wir zur Verfügung. Wir sind schließlich drauf gekommen, keiner kommt, denn es ist Freizeit. Also es geht von der Freizeit ab. Und ihr kennt es ja selbst, welcher Schüler geht in seine Freizeit zu einer Weiterbildung? Ja, wenn er eh schon den ganzen Tag in der Schule hockt. Also wir sind drauf gekommen, man muss den Leuten es schon vergüten, zumindest mit Freistunden, so ein Zettel für die Wand zum Ranhängen, ein Diplom muss es auch geben, aber letztendlich eben auch die Anerkennung dafür, dass Leute was lernen. Ja, ja, das ist schon wichtig, das gehört dazu. Und insofern möchte ich allen nahelegen, die Events planen oder zu machen, darüber nachzudenken und zusätzlich sich auch die Anerkennung zu holen, dass ihr Event anerkannt wird für
als offizielle Weiterbildung für den Lehrer.
Genau.
Das muss man aber mit dem Ministerium halt aushandeln, aber das...
Ja, geht. Aber das muss ja nicht nur für Lehrer sein, sondern ich sehe das immer wieder für alle Leute in der IT natürlich, die irgendwo auf Konferenz fahren. Letztendlich ist das hier Freizeitspaß. Und es wird dafür kein extra Tag zur Verfügung gestellt. Und genau den braucht man mal, um einfach irgendwo hin oder weg zu reisen. Man braucht einfach irgendwo mal einen Tag, wo man Hälfte reist und Hälfte mal Ruhe hat, um sich vorzubereiten. Insofern finde ich es ganz prima, wenn es eben diese Anerkennung gäbe, da irgendwo hinzugehen. Und ich sage allen, der Kongress zum Beispiel dann in Hamburg, ja, der Communication Kongress, wenn die Leute sich da schon 4 Tage für Zeit nehmen, dann sollen sie doch fragen beim Arbeitgeber, ob er das nicht anerkennt und auch sponsorieren will. Denn wenn man sich die Preise anschaut für irgendwelche Tagungen, ja, die mit SAP oder was auch immer zu tun haben, dann zahlt man schon mal 500 bis 1000 für einen Tag. Und bei dem Kongress kriegt man eigentlich mit Hotel und Eintritt und drumherum auch für den Preis. Aber das sind schon mal 4 Tage. Ja, also
ganz abgesehen von der Qualität, ne?
Ja, genau. Das sind auch die Sachen, die Qualitäten von vielen in diesen Veranstaltungen ist einfach wunderbar gut. Und das sollte man nicht unterschätzen. Also ich würde lieber als Arbeitgeber ein paar Leute dahin schicken und sagen, pass mal auf, wir machen das auch in Kombination mit Betriebsausflug. Wenn sie da hingeht und das macht, das machen wir dann zusammen und dann mieten wir uns ein Apartment und dann sind wir da alle dabei und dann haben wir Spaß miteinander und können viel mehr Zeit haben, miteinander uns darüber auszutauschen und letztendlich kommt es eh günstiger, als wenn man irgendwo was extra mietet oder so. Ja, und der Effekt kann wirklich wahnsinnig sein. Also Debian-Konferenz hätte ich auch gern Leute hingeschickt. In dem Sinne geht's dahin, weil viel mehr Erfahrung könnt ihr auf anderen Schulungen gar nicht kriegen. Ja, schon gar nicht für den Preis.
Es gibt ja auf der Python-Konferenz oft, dass Firmen dann einen Vortrag halten oder so ein Panel und halt rekruten oder versuchen halt ihre Dienstleistungen an den Mann zu bringen und dafür kriegen die Angestellten die Konferenz zumindest in der Arbeitszeit gezahlt oder zumindest den Eintritt gezahlt oder so. Also das bei diversen Konferenzen sieht man so eine Mischform, dass die innovativeren Firmen da sozusagen wissen, sie können ihren Angestellten was Gutes tun, wenn sie es dorthin schicken und die freuen sich, dass sie dort sind und das nicht komplett in der Freizeit machen müssen.
Was mich daran erinnert, ich habe noch keinen Vortrag über dieses Thema gesehen oder angeboten gesehen irgendwo. Vielleicht gehe ich auf die falschen Konferenzen. Aber wenn jemand, aber vielleicht, wenn das jemand machen wollte, sollte nochmal anbieten für, was haben wir demnächst, die Open Rhein-Ruhr Anfang November. Und natürlich
Nerd Gratification bei Nerd Sponsored Conference
Tickets. Genau.
die Teedose am Ende Oktober in Eindhoven. Okay, das ist jetzt über eine Grenze noch weiter hinweg. Und natürlich den Kongress am Ende des Jahres. Warum eigentlich nicht dort? Falls jemand sich damit auskennt, aus der Sicht einer Firma oder Veranstalter, die mögen doch bitte dorthin sich melden und einen Vortrag geben. Vielen Dank.
Dennis, du hast was über Burgen erzählt. War schon die ganze Zeit vorm Einschlafen, dass das noch kommt.
Jetzt mir zu spät, jetzt will ich auch schlafen. ja, ich war jetzt einen Monat in Urlaub und ich habe zwei Burgen mir angeschaut, Hoch-Osterwitz und Sommereck. Es sind zwei wirkliche Burgen, vielleicht noch kleiner Ausblick, geschichtliche Sache, was ist eine Burg und was ist ein Schloss. Man kennt es im Prinzip an den Anzahl der Fenster. Hat es viele Fenster, ist es ein Schloss. Hat es wenige Fenster, ist es eine Burg. Burgen sind dazu da gewesen, um sich zu verteidigen. Schlösser sind dazu da, um prunkvoll zu sein. Und zu sagen, hier, ich bin etwas. Und Burgen sind Verteidigungsanlagen. Also militärisch, musste man eigentlich sagen, sind sie definitiv. Und bei Hoch-Osterwitz sieht man das auch. Man kommt unten an, es ist schon auf halber Höhe oder noch nicht ganz. Man muss erstmal Eintritt zahlen, da geht man sozusagen durch das erste Tor. Allerdings ist das ein ziemlich neues, weil es ist sozusagen eine typische Metallschleuse, wo man sein Ticket reinschiebt und dann durchgeht. Das ist das erste Tor, es hat auch daher keinen Namen. Dann geht man steil bergauf. Man geht sozusagen um den ganzen Hügel herum, durch das erste Tor, durch das zweite Tor. Die haben alle Namen und haben auch eine Funktion. Ich habe die jetzt alle vergessen, aber es war ziemlich interessant. Dann auf halber Höhe in diesem Aufweg ist dann erste Sehenswürdigkeit gewesen. Und zwar war da irgendein Metall- oder holzverarbeitender Betrieb, könnte man sagen, also im mittelalterlichen Sinne. Es war kein Schmied, es war dann halt doch wohl Holz. Ja. Okay, ja, nachdem du Schmied sagst, weiß ich, dass es definitiv Holz gewesen sein soll. Da hing auch ein... Nur weil du es gesagt hast. Na, Entschuldigung. Es war holzverarbeitend. Es gab da auch Pfeile und Bogen, glaube ich, und ein paar andere schöne Holzschnitzereien. Und ein Schild, da stand so etwas drauf wie die Dinge, die hier sind, wenn man sie unrechtmäßig mitnimmt, könnten mit einem Fluch belegt sein.
Vielleicht war. Und sag her, was hast du mitgebracht?
Nichts. Wir haben die Sachen dort. Ich konnte davon nichts gebrauchen. Aber ich komme gleich zu den Sachen, die ich hätte gebrauchen können. Ja, dann an dem Tag war Kinderfest auf Hoch-Osterwitz.
Okay.
Bis 15 Uhr, bis 18 Uhr war offen. Meine Freundin hat gefragt, ja, bis wann geht das bis 18 Uhr? Aber sie wollte eigentlich wissen, wie lange das Kinderfest geht. Und wir waren natürlich nach 15 Uhr dort. Und das kleine Kind hat gequengelt. Sie hatten aber trotzdem noch ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel eine Streichelzoo und Kinderschminken und solche Sachen. Und das Kinderschminken sah schon recht beeindruckend aus. Also Hut ab, die Frau hatte es drauf. Die hat wirklich schön geschminkt. Das kleine Kind, was bei uns mit war, wollte dann als Prinzessin geschminkt werden. Mhm. Das hat es dann zum Schluss kostenlos bekommen, weil das der Frau unter ihrer Würde war.
Also einfach.
Ja. Also die war brillant. Also wirklich grandios. Und Hoch-Osterwitz ist ziemlich schön eigentlich, die Burg. Und wir sind dann eigentlich nur dort hängen geblieben. Aber ich bin, weil es mich halt mehr interessiert hat, hochgegangen. Mich hat das Kinderspiel nicht so sehr interessiert. Und da war eine Ausstellung über Leute, die sich als mittelalterliche Personen ausgegeben haben, also Fotografien davon. Das war jetzt nicht so interessant fand ich, weil mir da irgendwie der Bezug fehlte. Es waren schöne Bilder, aber jetzt nicht so doll, fand ich. Dann gab es das Allgemeine Museum, was ganzjährig wohl offen ist. Da kann man die Rüstungen, die Waffen, alles mögliche, also Musketen, die hatten da alles in noch und nöcher, da waren wirklich Rüstungen nebeneinander gestanden. Das war der pure Wahnsinn, weil der ganze Raum war voll mit Rüstungen. Und war schon beeindruckend. Aber jetzt das Beste überhaupt war, ein Maler hat dort sein einen Sitz, wo er halt, also sein Atelier. Und das ist einer wohl der letzten Maler, die richtig schöne Stillleben malen, wie man es noch vor 100 Jahren gemacht hat. Also richtig altmodische Kunst, könnte man sagen. Er selber hat eine neue Technik entwickelt in Frankreich. Die hat er Pomponismus, glaube ich, genannt. Und es geht hauptsächlich um Äpfel. Das ist aber jetzt nicht Äpfel, sondern das ist benannt nach dem Ort Pomp, ich weiß nicht mehr wie.
Okay.
Er selber hat auch ein bisschen bei Dali gelernt, also hat mit Dali zusammengearbeitet. Und seine Bilder finde ich ziemlich beeindruckend. Also seine Stillleben sind wunderschön. Ich kann, wer sich für Kunst interessiert, ich habe leider den Namen jetzt vergessen, seine Visitenkarte habe ich zu Hause liegen lassen. Aber Pomponismus, glaube ich, heißt es, und Hochosterwitz, irgendwann findet man es. Also wer sich für Kunst interessiert, der gibt auch Kurse, wie man solche Gemälde malt. Sehr schöne Bilder. Also ich liebe grundsätzlich schon Stillleben und alte Malereien, und ich würde mir so gerne ein Gemälde in meine Wohnung hängen, aber ich habe ihn dann auch nach den Preisen gefragt. Und ein kleines Bild, meint er, ja, das ist noch leistbar. Ich habe den Preis vergessen, das war wirklich ein kleines Bild.
Also instant verdrängt.
ein kleines Foto sozusagen. Das war wirklich noch leistbar, unter 100 Euro, glaube ich.
Okay.
Aber dann das Stillleben, wonach ich gefragt habe, das schon 1,20 Meter oder sowas war. Ja, meint er, 4.500 Euro.
Okay.
Ja, das war so schön. Ne? Es war wirklich wunderschön. Also sein Stil ist ein bisschen zum Teil von ein bisschen zu modern, aber er hat auch diesen alten Stil drauf. Und das gefällt mir sehr gut. Irgendwann werde ich mir mal ein altes Gemälde anschaffen und in meine Wohnung hängen, wenn ich es mir noch leisten kann.
Wo ist diese Burg eigentlich?
In Kärnten ist diese Burg.
Ungenau.
Wenn man von
Ostkärnten.
Wenn man vom Wörthersee Richtung Felden fährt, noch ein hinter Villach sogar noch. Ein ganzes Stück hinter Villach, ja. Auf einem Hügel. Man muss Hügel sagen, weil daneben wirklich Berge sind. Und man sieht ihn auf der Strecke zwischen Wien und Klagenfurt, wenn man Moment, Entschuldigung, nein, da stimmt was nicht. Das kann nicht sein.
Wien nach Villach siehst du wahrscheinlich.
Ja, da kann irgendwas nicht stimmen. Okay, man sieht andere Burgen zwischen Wien und Klagenfurt. Aber auf jeden Fall, wenn man vom Wörthersee, also von Felden nach Villach fährt, weiter durch dieses Tal durch, dann kommt man irgendwann nach Hochosterwitz. Man findet aber auch sofort, wenn man nach Kärnten und Burg sucht, ist, glaube ich, der erste Treffer sowieso schon Burg Hochosterwitz. Also es ist die bekannteste, glaube ich.
Und man muss dazu sagen, sie wurde gleich nie erobert.
Ach, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Also aber sie
so Türken, sie Krieger aus. Und alles überstanden.
Haben sie das nicht also angetan und sind vorbeigezogen?
Ja. Also dazu waren ja die Burgen da, ne? Dass wenn Heere herumstreifen, dass du in der Burg sitzt. Das
also aushaltest. Nicht wie die Riegersburg, die nur 500 Jahre nicht erobert wurde.
Ja, das ist die eine Burg, und die andere ist Sommereck. War ein ganz anderes Erlebnis, weil die Burg wurde anscheinend übernommen oder eingenommen, weil sie ist schon ein bisschen zerfallener. Man kann dort sehr gut essen, also das Essen. Es gibt auch Bier, und zwar Honigbier.
Ja, also richtig mittelalterlich, ja.
Ich habe es dann auch genommen, und es gab Rippeln. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Rippeln gegessen habe, und ich weiß, dass ich nie mehr brauche. Naja, Rüppeln ist nicht so mein Ding.
Sachen, die man herausfindet auf einer Burg.
Ja, man kann aber trotzdem dort gut essen. Und oben drüber ist das Foltermuseum. Wer sich also für Foltern begeistern kann.
Oder welche Art Rippel hast du da wirklich genommen?
Ja, jetzt, du fragst. Es waren Schweinerippeln. Sie rühmen sich damit, dass das größte Foltermuseum Österreichs sein soll. Ich war aber auch schon im Foltermuseum hier in Wien und es ist, wenn nun, geringfügig größer.
Okay.
Wir haben uns ein bisschen größer.
Ja, dort beim Haus des Meeres.
Genau.
Ganz kleiner Eingang.
Okay, okay. Ja. Wenn wieder Museumsnacht oder wie das heißt ist, hingehen. Mhm. Und also es lohnt sich, mal Folter kennenzulernen.
Ohne direkte körperliche Auswirkungen.
Ja, genau. und allerdings Sommereck und das Foltermuseum in Wien sind schon unterschiedlich. Sie haben verschiedene Folterinstrumente, aber nichts zum Ausprobieren.
Daumenschraube. Es funktioniert.
sie haben auch gute Texte und zugleich ist auch eine Ausstellung von Amnesty International. Das ist das, was es einmalig macht, weil das gibt es hier in Wien, glaube ich, nicht. Habe jedenfalls nicht vor ein paar Jahren gesehen, als ich mal dort war.
Dafür fehlt der Platz. Dafür gibt es ja das Haus des Meeres. Da kann man die Leute ins Becken reinschubsen.
Was es dort auch gibt, ist Met, wie in jeder Burg.
Anscheinend, ja.
Ach so, hier in der Nähe von Wien gibt es auch irgendeine Burg, wo eine Wikinger-Ausstellung sein muss.
Okay.
Ja, stimmt. Wie bitte?
Kreuzenstern?
Ich weiß es nicht mehr, da war ich auch dieses Jahr schon. Das war auch ziemlich interessant, ja. Da gab es auch Met. aber was jetzt Sommereck wirklich interessant macht, ist für Kinder, es gibt dort einen Mittelaltermarkt. Und wir sind dort gewesen, meine Freundin hat ihr Mittelalterkleid angehabt und wurde dann von dem Verkäufer dort angesprochen, wo sie das gekauft hat. Und dann hat sie gesagt beim WGT, dass sie es beim WGT vor ein paar Jahren gekauft hat. Und da konnte man heraushören, dass der Stand, was mit dem, der auf dem WGT jedes Jahr da ist, zu tun hat. Das sind wohl immer dieselben Leute. Dort gibt es auch Pferdereiten, Bogenschießen. Ich habe in meinem Leben das erste Mal Bogen geschossen. Eier werfen, nicht verstehen. Man muss Eier treffen oder sowas.
Okay.
Die auf einem
Bogenschießen?
Bogenschießen.
Bogen. Ach so.
Bogenschießen.
Bogenschießen.
Ach so, ja, dazu habe ich auch noch was. Das Interessante, das überhaupt Interessanteste war etwas, was es wohl im Mittelalter eigentlich noch nicht geben konnte, aber was da so ein bisschen rumsteht, so für kleine Kinder so ein Pferd, was so, wo man einen Mark reingeschmissen hat, früher jetzt ein Euro. Ja, genau, richtig. Ja. Das stand aber wirklich schon da, so als sei es im Mittelalter schon dort gestanden. und das Highlight überhaupt dieser Burg ist, sie haben ein Ritterspiel. Das ist aber mehr ein Schauspiel als ein Ritterspiel. Mhm. Also sie kämpfen schon. Es findet einiges statt. Also es ist mit Schwertern, schlagen sie einem Apfel vom Kopf. Sie schießen mit Bögen auf dem Pferd reitend auf eine Zielscheibe und treffen auch. Mhm. Aber es ist auch ein bisschen Schauspielerisches dabei. Da ist meine Freundin hat ihn als Eunuch bezeichnet, aber eigentlich war der gar nicht ein Eunuch. Mhm. Er hat nur sich mit seiner weiblichen Seite sozusagen gezeigt. Mhm. Er sah ein bisschen aus wie heißt dieser Österreicher nochmal?
Arnold Schwarzenegger.
Nein, dieser, der beim, der auch singt da.
Conchita Wurst.
Ja, genau, richtig.
Das ist eine Sie.
Wenn du von Conchita Wurst sprichst, dann bitte weiblichen Pronomen
teilen. Ja, genau, richtig. Also sie, aber das war eben ein Er und sollte auch dargestellt werden. Und er hat um die Gunst, um die Hand der Fürstin gebeten, wurde aber komplett abgelehnt. Sie machen es mit ein bisschen Beteiligung des der Zuschauer. Das heißt also, wenn jemand nicht brav klatscht oder sowas, dann schmeißen sie wirklich ziemlich hart mit Bonbons. Okay. Und damit sie die Leute aufhören.
Treffen sie auch in den Mund?
Nein, das nicht, glaube ich nicht. Zudem war das Papierchen noch drumherum. Meine Freundin saß ziemlich weit vorne und ich auch. Und der Herr mit seiner weiblichen Art kam daher und hat meine Freundin die Hand küssen lassen, also den Ring, und hat dafür noch einen Bonbon bekommen. Es ist ein bisschen lustig.
Ja, man wird ein bisschen interessiert als Zuschauer
mit ja, so
Instant-Belohnungen.
Okay. Genau, richtig. Cool. Eigentlich wird man schön, eigentlich ist ziemlich gut einbezogen. Und meine Freundin und ich waren natürlich für den dunklen, schwarzen Ritter. Ach. Weil unsere Seele so ist.
Da kommt das Gothige durch.
Ja, eigentlich war der uns einfach nur sympathischer als die Fürstin.
Der hat nicht gewonnen? Oder?
Ach, nee, der hat leider verloren. Ja,
richtig, das wird wieder.
Also wieder die Frage stellen, ich weiß gar nicht, wo das ist. Wo ist diese Burg nochmal?
Also Sommereck ist wirklich an der Strecke zwischen Wien und Klagenfurt. wenn man vom Wörthersee Klagenfurt und Spital am Mittelstädtersee fährt, dort in der Nähe ist Sommereck. Mhm. Etwas nach rechts oben, glaube ich, müsste es sein. Moment, nein, rechts unten, genau, also Richtung Süden ein bisschen.
Wir schauen uns nach, schon wird verlinkt, Sommereck.
Okay, gut. Muss ich einen Link raussuchen? die haben, glaube ich, jetzt immer noch Programm. Also dort kann man immer noch hingehen. Mhm. Während Hochosterwitz, das Kinderprogramm ist nicht mehr. Aber der Rest ist noch dort. Und ich glaube, das Atelier ist auch noch dort. Beide Burgen sind wirklich interessant. Hochosterwitz ist für die, die sich für Burgen interessieren, auf jeden Fall das bessere Highlight. Mhm. Die sagen, ja, wir wollen... wir haben Kinder, wir wollen unterhalten werden. Sommereck, glaube ich, das Bessere. Mhm. Die Kinder haben auch zum Teil ihre Eltern gefragt, ist der jetzt wirklich tot? Ja. Also es ist ein bisschen hart. Sommereck gibt es auch Met. Chili-Met, leider die letzte Flasche. Ich habe noch ein paar Bierchen bekommen. Aber Kastanien-Met? Ja, der Kastanien-Met ist wirklich exzellent. Also ja, es lohnt sich. Sommereck, wer für sich Mittelalter interessiert und Hochosterwitz.
Genau. Für den Bogen. Wer sich für Schokolade interessiert, der geht zu Regersburg und dann zu Zotter.
Ach ja, okay. Ah, ja, natürlich.
Wollte ich nur mal noch einmal. Mit dem essbaren Tiergarten. Also wo man die Früchte des Tiergartens essen kann. Hint, hint. Die Eltern wissen Bescheid, für die Kinder nicht übersetzen. Danke.
Moment mal, die
Kinder können zuhören.
Mit den Produkten von den Tieren, also das braune, was da...
Also Johnny, was hast du, was hast du denn erlebt?
ja, ich war gestern, was gestern? Ja, genau, gestern... auf der Demo, die Menschsein in Wien für den humanitären Umgang mit Flüchtlingen in Österreich, habe ich eigentlich mit Horst auch verabredet, dass wir uns da treffen. Mhm. Und ganz unerwartet waren dann doch so viele Menschen dort, dass das mit dem Treffen nichts geworden ist. Also wir haben uns nicht gefunden. Und das war aber ein super Zeichen, weil man mich wirklich... ich weiß nicht, ich habe auf Facebook dann nicht mehr geschaut, keine Ahnung, wie viele Leute dort auf Facebook...
Sie haben gesagt, wir haben über 20.000, was für Wien sehr viel ist.
Ich würde sagen, sie werden wenn auf Facebook
aber auch viel ausgesehen.
Also da steht 15.000 Leute, I am going, und denken, aha, 15.000 klicken dorthin, sie gehen, dann kommt vielleicht 1.000 Leute, ist auch schön. Und es war wirklich extrem viele Menschen da.
Nicht mehr durch diesen Christian-Broder-Platz durchgekommen, bin gescheit. Also wenn man vom Westbahnhof zur Marie-Hilfer-Straße geht, es war wirklich, die Polizei hat schon den Gürtel absperren müssen, also dass weniger Fahrbahnen sind, weil die Leute schon auf den Gürtel hinausgequollen sind.
Mhm. Also wir waren um 18 Uhr dort, war eigentlich der Beginn. Es hat dann eh gedauert, ich glaube bis 19 Uhr, bis es in Bewegung gesetzt hat, weil es waren noch vorher ein paar Kundgebungen. Das war leider, das war einfach so riesig, wir haben nichts gehört, also nichts verstanden, wir haben nur gehört, da vorne spricht jemand, aber wir haben halt leider nichts von dem verstanden, weil es einfach zu leise war. Aber wir waren eher eine größere Runde, einfach bei ein paar Leute. Und ich habe dann nur mal eben, nachdem ich ein bisschen größer versucht, drüber zu schauen und die Menschen, und bis zum Gürtel habe ich gesehen, sind Leute auch in die Marienhilferstraße rein, obwohl sie sich noch gar nicht in Bewegung gesetzt hat, waren schon alles voller Menschen. Ja. Und ich muss sagen, ganz generell, die Stimmung war absolut super. Es war so, Es war total friedlich, es waren überhaupt keine Krawallmacher so dabei, es war wirklich ein so breit gefächertes.
Viele Leute haben ein weißes T-Shirt angehabt, das war das Motto der Demos.
Ich war leider schwarz gekleidet, aber das schwarze Schaf. Aber es war, sie haben glaube ich aufgerufen, wer möchte, soll in weiß gekleidet kommen, so das Zeichen des Friedens. Und es waren, wie gesagt, nicht nur klassisches Demo-Publikum, sondern wirklich alle Altersschichten vertreten, es waren sehr viele Familien mit Kindern, auch ältere Menschen. Also es hat mich echt gefreut, dass sich viele Leute da motiviert haben und da auch auf die Straße gegangen sind. Und ich weiß nicht, wie es dann in Bewegung gesetzt hat. Endlich, wir haben dann gesehen, vorne hat die Polizei hat das ja angeführt. Mhm. Die, wir haben gesehen, es bewegen sich weg, aber die Menschenmenge hat sich immer noch nicht bewegt. Und ich glaube, eine Dreiviertelstunde später haben wir uns immer noch nicht bewegt, ja. Weil es einfach dann gedauert hat, bis sich das in der Semmerilferstraße verengt, das Ganze, bis es dann da alles reingepasst hat. Und ich glaube, das, ich meine, keine Ahnung, wie lange der Zug wirklich war, aber das, also unser Büro und ist ja an der Marienfeldstraße, mein Chef hat gesagt, es ist eine Stunde lang vorbeigegangen, nur Leute, ja, also es war, und ursprünglich wäre es geplant gewesen, nur bis zum Museumsquartier. Ich habe dann gedacht, wenn es nur bis zum Museumsquartier geht, da stehen wir also bis die Vorderen ankommen, sind hinterher wahrscheinlich gerade weggegangen vom Westbahnhof. Und es war dann auch so, dass die Polizei dann spontan die Route verlängert hat, weil sie einfach, glaube ich, aus Platzgründen dort keinen Platz hatten und auch den dann bis zum Parlament dann weiterging und dort halt dann die Abschlusskundgebungen waren. Und also
wie lange warst du dann auf der...
Wir sind dann nicht mehr bis zum Parlament ganz dabei gewesen, sondern dann Ende dann... Also wir haben dann zwischendurch was zu trinken besorgt und sind dann ziemlich am Ende der Demo gegangen und dann kurz vorm Ring dann halt noch abgebogen, weil dann war es zu spät und ein paar Leute mussten schon weg dann von uns. Und aber es war allemal sehr... Also wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen kommen.
Ja, woher hast du von dieser Demo erfahren? Also jetzt außer die Geräusche rauskommt. Social Media, Twitter, Facebook.
Ja, so muss sagen, auch nur zufällig, weil ja auch nicht so viel... Also Facebook bin ich ja sehr selten. Aber ja, also...
Also ziemlich spontan.
Ja.
Es kommen.
Okay.
Also über die sozialen Medien.
Ja, dafür ist es aber wirklich... Also wenn's, ich meine, das ist eine beachtliche Menge.
Hat auch mit so der politischen Situation, glaube ich, zu tun, weil kurz vor dieser Lastwagen gefunden worden ist mit den vielen Leichen, das hat natürlich noch einmal vielen Leuten einen Ruck gegeben.
Ja, es ist ja so, am 3. Oktober, also jetzt noch über einen Monat, ist ja eine Großdemo angekündigt, die auch thematisch dieses Thema halt anschneidet.
Okay.
Und das war jetzt ja eigentlich von einer Privatperson angemeldet, weil ich es mitbekommen habe. Und aber bei, wie du sagst, jetzt gerade ist es halt in den Medien, jetzt ist die Betroffenheit groß. Ich meine, es ist ja so viel mehr Menschen gestorben.
Es wird auch eine Rolle gespielt haben, dass jetzt die Sommerferien gerade aussehen. Ja. Also, dass viele Leute wahrscheinlich wieder aus Wien, also nach Wien zurückkommen sind, lesen Zeitungen und denken sich, das gibt's ja nicht. Und
ich meine, es sterben so viel mehr Menschen und auch gleichzeitig bei, wenn sie in ihren Booten ertrinken und so weiter, aber es passiert halt nicht bei uns vor der Tür auf der Autobahn. Und der Postillon, also diese deutsche Satire, habt ihr den Artikel gesehen, den letzten? Da war der so gemischte Reaktionen, was macht man keinen Scherz und so weiter, aber die haben ihm gezeigt, dass die österreichische Regierung hat das Problem gelöst, sie haben den LKW mit den 71 toten Flüchtlingen in Lampedusa vor dem Meer versenkt, jetzt können wir alle wieder glücklich weiter das alles ignorieren, weil wir das dann, man das versinken auch Boote mit 50 Toten und das ist so ein Schlagzeilen, die tauchen, rauschen vorbei, sind wieder weg, geht mir nichts an, ist weit weg. Und ja, es...
So was sehr Schönes, was ich heute gesehen habe, es haben Leute in Wien schon aus dem Fenster Plakate gehängt, Refugees welcome, also Flüchtlinge willkommen. Ich hoffe, das breitet sich aus, so wie diese Peace-Regenbogenfahnen, die es gegeben hat während dem Zweiten Golfkrieg, glaube ich. Also dass man sozusagen ein Zeichen setzt an der eigenen Balkon oder Fensterwand.
Es ist so die öffentliche Wahrnehmung. Es ist, glaube ich, sehr leicht, dass ich zum Beispiel, ich poste nie zu Zeitungsartikeln oder Facebook oder solchen Sachen. Und ich glaube, es ist schwer einzuschätzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass eine kleine, laute Gruppe in so Social Media und so Zeitungsforen und so weiter sehr, sehr viel Wirbel machen kann und das den Eindruck erweckt, dass würden sehr viele Menschen so denken. Mhm. Ich habe da keine Zahlen dazu, keine Ahnung, wie das tatsächlich ausschaut.
Die aber halt, weil es sind ja Wien-Wahlen am 13. Oktober, das, und dann haben wir die Zahlen amtlich, wer wie denkt.
Ja, genau, ne? Das wird dann nicht sehen. Aber ich hoffe eben, dass das halt dann sich auch zeigt und Leute nicht einfach dann Rechtspopulismus da halt nachgeben und...
Keine Frage. Es war friedlich, aber irgendwas muss doch passiert sein. Die Polizei schickt doch sonst keinen Hubschrauber. Nein, also das passiert. Auf Demos wird ein Hubschrauber oft gesendet und tut das von oben sozusagen überwachen, auch wegen den Verkehrsmeldungen.
Es war doch dunkel. Nein, es war dunkel und ich kann sagen, die Polizei hat gemeldet, es gab keinen einzigen Vorfall, bei dem sie irgendwas... Also es gab keinen polizeilich relevanten Vorfall, keinen einzigen. Und bei dieser Menschenmenge ist es eigentlich wirklich beeindruckend.
Also, ich denke, wenn es ein Taschendieb wäre, aktiv geworden oder irgendwas.
Und eben, weil gerade bei so einem Thema habe ich eben, sobald dann irgendwer dabei ist, der irgendwie Unruhe stiftet, Medien stürzen sich dann auf dieses Thema und ich mir dachte, das wäre eigentlich total schade, wenn das System oder sowas dann beschädigt wird. Und das war total schön, was die Stimmung, wie das war. Es war echt absolut angenehm und friedlich und das finde ich war eine schöne Sache eigentlich. Und ich hoffe, dass es jetzt nur auf der Straße gehen ändert jetzt auch nichts, also primär nicht sofort an der Welt, aber es ist ein Zeichen, dass sich dann vielleicht andere als Anstoß nehmen können und dadurch halt Dinge ins Bewegen kommen. Und ja, also find's echt toll, was da gestern gelaufen ist.
Ich schließe mich mit Johnny an, also Hashtag stolz drauf, das ist auf Twitter hat das die Runde gemacht nachher, weil die Leute halt so begeistert waren, dass man wirklich mal als Österreicher stolz sein kann auf die Österreicher. Sich nicht wie beim Zeitungslesen täglich schämt, bis zum Tod hinaus.
Ja, das ist ein schöner, positiver Abschluss.
Also ich muss auch sagen, ich habe von der Demo nur gestern kurz am Rande was gehört und wenn da wirklich 20.000, das ist für mich einen, der wirklich jetzt Wien langsam kennengelernt hat, wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also das bin ich von Österreichern. Sie kämpfen zwar anscheinend nicht so sehr für ihre eigenen Rechte, aber für die Rechte anderer. Und ja, das ist doch mal was Positives.
Ja, es hat zumindest auf den Fotos schon beeindruckend viel ausgesehen. Ich war auf einigen Demos ja im Vorjahr und es ist wirklich schwierig, Leute zu mobilisieren.
Also ich habe meine Fotos alle auf Flitter aufgestellt, Creative Commons lizenziert und der Politwin wird verlinkt. Also ein paar Plakate waren ganz gut. Und immer fotografiere ich gern Plakate auf Demos.
Wir waren ja offensichtlich eh sehr nahe am Anfang, weil aus deinem Foto wer kannte, hast du eigentlich dort fotografiert, wo ich auch stand am Anfang. Ja. Also wahrscheinlich sind wir so 10 Meter neben uns gestanden und sind uns einfach nicht begegnet. Ja, und das Telefonieren war auch nicht möglich, weil das Handy nicht so auch dort hoffnungslos überlastet war. Und eben der Helikopter, es gab ja dann auch irgendwo zwischenzeitlich auf Twitter ein Foto von oben, da haben wir echt gewundert, dass die Polizei Fotos veröffentlicht hat während der Foto, oder war es ein... Weil ich mir gedacht, der Drohne habe ich keine gesehen oder so, keine Ahnung, aber...
Na, die Wiener Polizei ist übrigens jetzt in Social Media relativ aktiv, also die tut auch auf Facebook oder so Twitter so veröffentlichen, so Suchmeldungen nach Verdächtigen und Überfällen, jetzt, die haben anscheinend dann Öffentlichkeitsarbeit da jetzt engagiert.
Der Helikopter war ziemlich lange in der Luft, also ich habe mir gedacht, der muss eigentlich schon zwischentankt haben. Ja, also,
es war, glaube ich, auch zeitgleich, ist gerade ein Zug aus Ungarn angekommen mit Flüchtlingen und ich glaube, da waren sie überhaupt sehr nervös. Und der ist weitergereist nach Deutschland.
Also war nicht nur eines, sondern mehr, drei Rangers.
Beziehungsweise im ORF ein sehr schönes Interview vom Armin Wolf mit dem Polizeikommandant am Westbahnhof, warum sie jetzt alle durchgehen. Also sehr, sehr sehenswert.
Aus dem Bereich Film, Buch und Fernsehen oder irgendwas?
Ah ja, klar, natürlich, Mad Max.
Der neue Mad Max, genau. Ja. Jede Folge. Wird immer besser. Ich hoffe, der zweite Teil wird genauso gut
getan. Ja, ich will den jetzt auch nochmal sehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen wieder. Ja. Er läuft ja leider nicht mehr im Kino.
Nein, und es waren die letzten Vorstellungen dann auch, also ich habe ihn dann schon auf einem Daumen-Kino-Größe gesehen, im Heidenkino, bei der zweiten Vorstellung war es nämlich schon. Viel zu klein.
Hoffentlich kommt er bald auf DVD oder Blu-ray oder sonst wo raus.
Sich wieder zu Hause hinprojizieren.
Und wisst ihr jetzt was Neues von dem zweiten Mad Max-Film? Nein, also der kommt
nur, dass er kommen wird, mehr nicht.
Ja, schauen wir mal. Ja, und hoffentlich macht wieder der George Miller den Teil. Mhm.
Und sie sollen sich ruhig Zeit lassen und nicht so viel veröffentlichen. Lieber ein guter Film als gute PR oder sowas.
Mhm, ja, ja. Man muss jetzt mal abwarten, das ist jetzt schon mal, Computerspiel ist schon mal rausgekommen, das wird dazwischen und so, also ob da die Maschinerie noch anspringt oder
ja,
so.
Ja, das soll nicht ganz so doll sein, habe ich glaube ich irgendwo mal
ich hab gehört. Ich habe nur so einen Trailer gesehen, das ja, wird dem Film zumindest nicht gerecht.
Jetzt ja, also wenn es der Film interessiert, nicht ein Computerspiel.
Ja, noch irgendwas filmtechnisch, sollen wir noch irgendwas bringen, oder? Da hast du.
Ich habe zwei Filme gesehen. Eins, etwas ungewöhnlich, eine Buchverfilmung eines Jugendfilmes, in dem ein Mädel verschwindet und Clues hinterlässt. Hm. Und der Film heißt Paper Towns, nach der Idee von, so wie John Green oder so. Ich habe es gesehen, weil ich Besuch hatte von einem Vater mit seiner Tochter, die hat das gerade gelesen und so passte das ganz gut rein und ja, ist gut gemacht und ganz nett und so. Nicht verkehrt. Okay, aber mehr empfehlen so richtig kann ich The Man from U.N.C.L.E. und diese ganze Abkürzungsgeschichte U.N.C.L.E., das kann man ja nachlesen, bezieht sich da auf einiges, was danach noch so ungefähr kam in den 60ern. Aber ja, ein neuer Film natürlich von Guy Ritchie und das Ganze ist schon recht schnell
geschnitten und es gibt so ein paar Special Effects zwischendurch. Es gibt auch Gadgets und alles, was so James Bond irgendwie auch so ungefähr ausmacht, ist da so ein bisschen dabei und mir hat's getaugt. Also ich würde sagen, kann man sich anschauen. Das war sehr nett.
Man kann ja mal schon sagen, dass der Guy Ritchie zumindest sehr viel Erfahrung hat im Genre von komplizierten Handlungen, wo es in seinen früheren Filmen öfters halt ums Gangstermilieu gegangen ist. Aber auch andere Thematiken. Oder er hat in den letzten, ich meine Verbrecher, aber zumindest Detektivstory, er hat auch, was dann schon so in die Blockbuster-Richtung gegangen ist, die letzten zwei Sherlock Holmes, glaube ich, auch Regie geführt, genau. Und das ist vielleicht dann der Blend, den er hat bei Uncle, so ein bisschen Comic-Style schon. Genau. Also ich denke mir mal, die Schauwerte sind vielleicht die ästhetischen.
Genau, ja, das ist schon ganz gut. Mhm. Ich habe mal so ein Review noch gesehen. Es wurde ein bisschen moniert, dass das Deutsch und englischen Schauspielern da nicht so toll sei. Stimmt auch leider. Aber hey, darauf kommt es auch gar nicht so an, denn letztendlich, es soll nur Deutsch klingen und es gibt dann Untertitel und die Untertitel sagen natürlich schon das Richtige, das passt alles.
Ja.
Ist okay. Muss man dem Film vielleicht ein bisschen nachsehen, dass das jetzt nicht perfekt ist, aber es war schon gut gemacht. Anschauen.
Soll ich noch den Manga ranhängen? Ich bin schon ein bisschen...
Ja, wirklich.
Ich mach's einfach schnell.
Willst du oder willst du nicht?
Ja, ich bin mir selber noch nicht sicher. Ich fange mal an zu reden und ansonsten drehe ich das Mikro ab, wenn es mich nicht mehr freut.
Musst du noch Gedanken sammeln, sonst kann ich kurz noch was
ein. Ja, wirf noch was ein.
Das ist auch notfalls noch ein Film.
Ah, ja, Leute. Willst du nicht mal das Mikro nehmen?
Ich soll das Mikro nehmen.
Okay, lass mal...
Weil vorher die Kinder recht sind.
Ich kann den auch weglassen.
Okay. Weil vorher die Kinder recht häufig angesprochen worden sind. Auf der Debian-Konferenz waren zum ersten Mal auch relativ viele Kinder anwesend, nachdem das Debian-Projekt jetzt 22 Jahre alt ist und die Leute schon etwas älter sind, haben auch schon einige Nachwuchs gezeugt. Und es waren rund um die 20 Kinder dort, vom Säuglingsalter bis älter, und es hat zum ersten Mal eben auch Kinderbetreuung auf der Konferenz gegeben. Und auch, es gibt in Deutschland einen Verein, der nennt sich Tech Kids.
Den kenne ich, der ist von den Frostcom.
Genau, und die haben auch auf der Debian-Konferenz dieses Jahr eben diesen Frosch-Workshop abgehalten. Das ist ein Workshop speziell für Kinder, wo sie eben den Umgang mit freier Software, ein bisschen Spiele programmieren oder mit Raspberry Pi, Arduino so ein bisschen herumexperimentieren lernen. Also das, auch der Nachwuchs wird gefördert.
Wie war überhaupt das Geschlechterverhältnis auf der Debian-Konferenz? Also war das sehr männliches, nerdlastig?
Nicht ganz so, nicht so.
Nicht so schlimm.
Nicht so schlimm wie es auf manchen anderen. Okay. Veranstaltungen in der freien Software ist. Also ich das Verhältnis habe ich nicht nachgeschaut. Ich habe ein anderes Verhältnis nachgeschaut. Mhm. Es war nämlich, es hat im Registrierungsformular, wenn man dort auf der Konferenz ist, hat man natürlich so, die Präferenz, was man gerne essen will, angeben können. Und was mich sehr gefreut hat, es waren, glaube ich, 18 oder 20 Personen von den knapp 600, die dort waren, die sich vegan ernährt haben.
Was, aber ist das nicht wenig bei 20 von 600?
Es liegt definitiv im Verhältnis, beziehungsweise ist sogar ein besseres Verhältnis, als was so allgemein in der Bevölkerung. In Österreich sind so ungefähr 9%, das sind aber die vegetarisch lebenden Personen auch mit eingerechnet.
Also, und du redest jetzt rein von den Veganen? Also,
das waren rein die Veganen. Die Vegetarischen waren, glaube ich, noch einmal 60 Leute obendrauf. Also 80%
Vegetarier.
80 von, ja, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und das Essen war auch sehr gut.
Also auch das vegane Essen war sehr gut.
Ja. Nachdem ich mich selbst vegan ernähre, kann ich das durchaus bestätigen. Und zu dem Thema gibt es in Wien auch jetzt seit letzter Woche ein neues Lokal, in dem man auch mit Bitcoins bezahlen kann. Das nennt sich Tian Bistro. Es gibt im ersten Bezirk schon ein Tian Restaurant, das vor 2 Jahren, glaube ich, das erste vegetarisch-vegane Haubenlokal von Österreich war und diverse Preise diesbezüglich auch da eingeheimst hat. Und der Besitzer dieses Restaurants hat im Kunsthaus Wien schon einmal ein Bistro aufgemacht und jetzt eben am Spittelberg auch letzte Woche ein weiteres Bistro eröffnet.
Und du warst da drin?
Ja, und es ist vom Preisniveau etwas gehoben, aber auch die Speisen sind extrem lecker. Also ich bin sehr begeistert von dem, was ich da gegessen habe.
Ja, ich merke das im 6. und 7. bin ich ja öfters unterwegs. Und da merke ich, dass es ja durchaus so vegan thematisch tut sich da einiges in der Gastro.
So den gesellschaftlichen Hotspot.
Ja, mich haben sie voll bekommen. Es gibt den Swing Kitchen, das ist ein Burgerladen in der, das ist dort beim Foodlocker in der
Straße.
Das ist eine danach.
Seilerstätte? Okay, also in der
Marien- Ja, genau, richtig. Der hat vorher, glaube ich. Genau. Und dort gibt's vegane Burger. Kann ich den Swing Burger empfehlen? Und ich bin da echt reingekippt. Also bin da mal so einfach so zum Ausprobieren reingelatscht. Und jetzt bin ich ein bisschen abgekippt. Also ich einmal pro Woche, bin ich dort. Wo auch einen sehr guten ist, man kann sich statt den Pommes, kann man sich so einen Coleslaw, einen amerikanischen dazu bestellen. Was ist das? Ausgiebige Beilage ist ein Krautsalat, der angemacht mit Buttermilch, genau.
Ist sehr
gut, mit Röstzwiebeln drüber.
Also in der Swing Kitchen sind alle Speisen auch vegan. Auch dieser Coleslaw, der ist halt eben nicht mit Buttermilch, aber mit
ja, genau. Siehst du, wie perfekt die Illusion funktioniert. Bei mir in der Hut hat auch noch aufgemacht, zwei Sachen werde ich noch. Also einmal war ich noch im Landia essen. Ja, genau. Also das ist auch ein Lokal im 7. irgendwo. Das war auch ziemlich gut. Landia heißt das. Und da habe ich Pirogi gegessen mit Kraut gefüllt. Die waren auch exzellente. Und direkt bei mir in der Hut hat jetzt aufgemacht, in der Otto-Bauer-Gasse, das Flair's Cuisine. Und das ist ein asiatischer, veganes Restaurant.
Ich glaube, das heißt Claire.
Nein.
Ich habe das inzwischen verifiziert. Was? Ja.
Okay. Ja, das ist ja immer bei den veganischen, weißt du, Fleischkäse und so, überall, wo man ein V reinbauen kann, dann baut man es rein. So. Und es ist dann tatsächlich...
Der Schriftzug sieht schon aus wie Claire.
Ich habe sagen auch total wie Claire, aber es ist voll Claire.
C. Cuisine. Die Patties beim Veggie-Burger, die schreiben sich ja auch, da gibt es ja auch Fleischburger, die sich mit V schreiben, die sind auch vegan.
Ja, genau. Also wirklich, also ich war selber unsicher, weil ja auch dann, wenn man so sich unterhält dann irgendwie, dann ist man immer unsicher. Ich habe dann eine Zeit lang gewechselt, aber ich bin jetzt bei VW. Also ich habe es verifiziert.
VW Fleisch, genau.
Also VW Flügel,
VW, genau, richtig.
Und der Zuckermann hier empfiehlt weiterhin Veganista. Genau. Ja,
immer noch begeistert. Also
immer noch, ja. Also
wir waren vorher gerade dort.
Natürlich waren wir vorhin dort. Bei solch einem Tag, bei solch einem super Sommertag gehört Eis dazu.
Wie lange habt ihr Schlange stehen müssen?
Gar nicht. Ja, ich war auch ganz erstaunt. Anscheinend vielleicht war es auch zu warm und die Leute hatten gerade alle Eis bekommen, die da waren noch und dort saßen. Also ich bin rein und war gerade leer. Dann kam noch ein Schwung. Dann kam man da und wir kamen eigentlich fast gleich dran, also waren nicht so viele da. Vielleicht waren.
Ich muss auch sagen, die Neustiftgasse ist nicht wie die Mariahilferstraße, wo vom Eiskreisler ewig die Schlangen stehen, sondern da muss man halt schon speziell hingehen.
Ist ja auch gut so. Also ich mag ja keine langen Schlangen und ich bin ja aus dem Westen und stelle mich nicht so gerne anderen Schlangen. Und Veganista war gut. Ja, genau. Was haben wir gegessen? Das war das, nicht Böcher, Genau. Also es schmeckt im Prinzip, als
Haferflocken irgendwas.
Genau, also alle, die irgendwie ein Müsli gerne essen oder was auch immer, ja, das ist die Eisform davon. Mhm. Und schmeckt super lecker. Genau, Matcha gab's und ganz speziell Feige. Feige war ein bisschen teurer, muss man schon sagen, aber ich habe probieren dürfen und war lecker.
Spezielle Biofeigen, die halt in der Anschaffung schon entsprechend teuer sind und damit sich das preislich
lagert. Das heißt, uns das ein Aufpreis für die Sorte.
Ja.
Veganista.
Veganista, ja.
Ja, gibt's auch im 5. in der Schreck
gegenüber
von Margeritenstraße.
Ja,
genau. Jawohl. Genau, veganes Leben. Haben wir noch einen?
Ansonsten bin ich noch über einen Graphic Novel wieder gestolpert.
Ah.
Also sprach Zarathustra, kennt man so als Ausspruch, nicht? Von Herrn Nietzsche, und so vertont worden, dass dieses Lied mit dem Bom, 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 Bom. Genau. Und so ein ähnlicher Titel ist der Titel eines Graphic Novel. Und die Geschichte geht so ungefähr, ein Journalist lernt ein Mädel kennen aus dem Iran. Und es gibt eine Reise dorthin, er lernt dadurch den Iran kennen. Und der Vater von dem Mädel wird dummerweise auch noch ermordet, ausgerechnet von einem Protégé, also Menschen, um den er sich gekümmert hat, einen Künstler. Die Frage ist eben, warum? Was ist da eigentlich passiert? Und als Hintergrund gibt es also die Zoroastrier, eine Religion, die, naja, eine Minderheit im Iran Flamme darstellt.
Irgendwas mit einer Flamme haben die.
Ja, sie haben mehrere Zeichen natürlich auch, und sie werden, wenn sie sterben, auch verbrannt. Es gibt einen ganz speziellen Ort dafür, wo das passiert und wie das passiert, das steht im Buch drin. Letztendlich, denn als Leitmotto haben sie gut denken, gut sprechen, gut handeln. Das Ganze zusammen als Graphic Novel war sehr interessant, kann ich gut empfehlen.
Wie ja. Also sprach Zarathustra.
Also schwieg Zarathustra. Okay. Es gibt also Gründe dafür, dass er geschwiegen hat. Ja, damit möchte ich es belassen. War gut gezeichnet, war gute Handlung, war gut beschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Empfehlung.
Zum Thema Cartoons. Und gut gezeichnet und gute Handlung. Mhm. Bin ich jetzt die Tage über einen Tumblr-Blog gestolpert. Das nennt sich Assigned Mail. Da geht es drum um den Umgang mit Transgender-Themen, mit Personen, die bei Geburt dem Geschlecht zugeordnet werden, dem sie sich aber nicht zugehörig fühlen, und wie die Allgemeinheit damit umgeht. Relativ viele aus der Sicht von Kindern irgendwie geschrieben, aber sehr, sehr interessant und sehr gut gezeichnet und sehr auch treffend und zum Nachdenken anregen. Assigned Mail, also männlich zugewiesen. Ja,
also zugewiesene Männlichkeit.
Okay. Assigned Mail.
.tumblr.com. Okay. Und du findest, das ist ernsthaft geschrieben? Also da flachst nicht einer nur über das Thema?
Nein, so. Nein, das ist definitiv von einer Person geschrieben, die selber in der Situation ist.
Okay, und immer auch derselbe Künstler, das malt und zeigt?
Okay. Dieselbe Künstlerin, vermute ich.
Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, auf der letzten Jahr auf der Python-Konferenz in Berlin war ein Transgender-Mann, also der jetzt eine Frau ist.
Also eine Transgender-Frau. Eine
Frau, die früher ein Mann war, genau, ja. Und der hat dann einen sehr persönlichen Talk gemacht, also wie er halt damit... wie sie halt damit umgegangen ist und wie sozusagen das Bewusstwerdung war und wie die Gesellschaft damit umgegangen ist und dass er es damals auch selber sich dagegen gewehrt hat und gesagt, er will das nicht und dann halt... Und dann das Coming-out gehabt hat und sozusagen, und das ist dann extrem beklatscht worden. Also das hat sehr viel, obwohl es eine Programmierkonferenz war, ne, hat das sehr, sind sehr viele Leute dann nachher hingegangen und haben gesagt, gratuliere und super und so. Das ist ja ein sehr berührender Talk.
Ja, ich denke, die Offenheit zum Thema in Bezug auf Geschlechteridentität und sonstige Sachen sind gerade in der freien Software relativ häufig gut aufgehoben, weil da ganz allgemein vom Gedankenmuster her einfach alternative Personen sich mit freier Software auseinandersetzen, die meinst, nicht so festgefahren.
Zu einem Open Mindset anziehen oder
durchaus zu einem gewissen Bereich ja schon. Natürlich gibt es auch relativ Personen, die man dann vielleicht nicht näher mehr sich auslassen will, aber recht allgemein merke ich zumindest, da ich selber auch mich als Transfrau definiere, den Umgang mit dem Thema durchaus sehr offen und sehr gut aufgenommen.
Also ich finde das sehr interessant, du sagst, es ist sozusagen die Open-Source-Bewegung oder Community ist sozusagen da am gesellschaftlichen Thema, was gerade im Kommen ist, erst offener als jetzt sozusagen die Mainstream-Corporate-Society, die wir so kennen.
Ich glaube, es gehört auch für Open Source Entwicklung generell ein bisschen Idealismus dazu, ein bisschen Open Mindset. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass die Leute einfach auch offener sind.
Es kommt auch aus der Bewegung heraus, weil die Leute eben aus verschiedenen Kulturbereichen kommen, aus verschiedenen Lebensumständen von vornherein. Und da auf der Ebene zusammenarbeiten zu können, muss eine gewisse Offenheit für andere Sichtweisen da sein. Auf jeglicher Ebene, auf politischen Einstellungen rein, auf gesellschaftspolitischen, persönlichen Einstellungen. Natürlich geht es relativ häufig einfach um die technischen Details, um die Liebe, die Software eben angreifen zu können und da eben sich weiterzuentwickeln. Aber die Communities gehen immer mehr in Richtung auch in die soziale Ebene hinein. Wenn die Leute über Jahre, und wie gesagt, das Debian-Projekt ist jetzt 22 Jahre alt, viele der Leute kennen sich über 10, 15 Jahre und länger hinaus. Über mehrere Jahrzehnte jetzt inzwischen und arbeiten schon noch so lang miteinander zusammen. Da haben sich auch persönliche Freundschaften entwickelt und gefestigt und dementsprechend offen gehen die Leute auch mit anderen Themen in der Richtung.
Also weil das transkulturell ist oder multikulturell halt Kontinente umspannend.
Das Multikulturelle arbeitet da sehr stark damit zusammen, eben um auch die Offenheit für
gesellschaftliche Themen dann.
Für gesellschaftliche Themen zu bieten. Ja.
Interessant. Ja, finde ich voll leibend.
Ja.
Das Zusammenhang ist das sehr schön. Hast du eine andere, wie soll ich sagen, noch unentdecktere oder noch weiter vom Mainstream entfernte Randgruppe entdeckt, die auch schon dort ihr Erscheinen sich sichtbar gemacht hat? Also sozusagen als gesellschaftliches früher Kennungslabor. Also weil du jetzt gesagt hast, Veganer waren jetzt sozusagen schon, Vegetarier waren schon mit 10% eigentlich gut verankert, Veganer waren sogar überrepräsentiert und du sagst jetzt Transgender waren dort willkommen sozusagen. Gibt es sozusagen noch einen Frühtrend, den du erkannt hättest?
Ja.
Windows-Benutzer. Reuige Windows-Benutzer.
Nein, also Personen, die aufgrund ihres Mindsets von vornherein andere Leute ausschließen wollen, sind dann nicht wirklich so gut aufgehoben. Also dein Einwurf, den ist, muss ich leider etwas...
Ach, das tut mir jetzt aber so leid. Ja, also ich bin auch dafür, dass Nazis weiterhin die Software kaufen. Also Geld ausgeben für was sie eigentlich sich nicht leisten können und
weißt du, irgendwas Gemietetes mit ganz widersprüchlichen Lizenzvereinbarungen.
Ja, genau. Also von mir aus können die dabei bleiben. Die müssen nicht Open Source benutzen.
Um den Podcast durch blöde Bemerkungen am Ende hinzuzuführen, nur weil jetzt jemand einer gesellschaftlichen Strömung anhört, heißt das ja nicht, dass er anderen Strömungen anhört. Hitler war zum Beispiel, glaube ich, Vegetarier. Und es müsste auch allein statistisch so und so viel Open-Source-Benutzer geben, die gleichzeitig Nazis sind. Einfach wenn eine Population groß genug ist, müsste da Überschneidungen geben.
Sicherlich gibt es eine kleine Überschneidung.
Ja, aber wir sind, okay.
Ich persönlich mag diese Nazi-Bewegung, Strömung oder Randgruppe nicht so gern. Aber sagen wir mal so, ich schließe sie bei meiner Software nicht aus. Also sie dürfen meine Software benutzen, aber sie, ich würde ihnen auch nahelegen, sich zu überlegen, was sie für eine Software benutzen und was für ein Mensch ich bin und ob sie dann noch die Software benutzen möchten. Und wenn sie die Software dann noch benutzen möchten, würde ich ihnen vielleicht nahelegen, sich zu überlegen.
Ersatzprogramme.
Ja, oder nein, ich will nicht zu überlegen, was anderes zu verwenden, sondern ob sie wirklich Nazis sind oder ob sie nur so tun.
Weil das könnte dann auch was anderes sein.
Essen Sie auch Kebab.
So, okay. Jetzt bietet sich zu sehr an, Leute. Ich habe nämlich einen Manga gelesen, das nennt sich Adolf. Das ist aus den 80er Jahren.
Ja, Moment, ist das nicht
aus den 80ern. Osamu Tezuka.
Also, okay.
Es ist ein japanischer Manga- und Anime-Zeichner. Ziemlich berühmt, hat Astro Boy erfunden beispielsweise. Und hat so, auf der Wikipedia habe ich nachgelesen, einen bescheidenen Spitzname, so Gottes Mangas oder so in der Richtung. Und er ist ziemlich bekannt und ich bin schon mal über den gestolpert, weil ich habe eine Buddha-Biografie, die er, ich glaube, ein bisschen vorher gezeichnet hat, habe ich gelesen, ja, in mehreren Bänden und die Buddha-Biografie, die kann ich schon mal empfehlen, die ist sehr, sehr gut. Und Adolf hat da schon so gegen Ende, des, glaube ich, 85 oder so herum gestorben und ich glaube, ich weiß nicht, obwohl ich und Jahreszahlen heute ganz schlecht. Aber das Comic ist in den 80er Jahren entstanden, okay. Da bleibe ich. Und ist ein Comic, das er in einer Zeitung veröffentlicht hat und umspannt einen weiten Bogen und es geht um drei Adolfe. Es startet so in den 30er Jahren zu den Olympischen Spielen in Deutschland und es geht, die drei Adolfe sind Adolf Hitler auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Adolf Kamil, der in Kobe in Japan wohnt, in einer japanischen Stadt und einen Adolf Kaufmann, der der Sohn eines eines deutschen Diplomaten dort ist. So in offizieller Position und der Sohn. Die wachsen da auf, da beginnt die Handlung irgendwie mit den zwei Söhnen, die werden dann eingeführt, die sind zu dem Zeitpunkt, wo der Handlung startet, so, ich weiß nicht, 6-7 Jahre alt, schätze ich mal. Ja. Und Ausgangspunkt davon ist, dass ein japanischer Sportjournalist über die Olympischen Spiele berichtet und sein Bruder ihn anruft und sagt, ach, ich habe da was ganz Wichtiges, bitte schau in meiner Wohnung vorbei, ich habe dir da was zu zeigen. Und er reist dorthin, da die Wohnung ist verwüstet und er kommt dann drauf, dass sein Bruder von den Nazis ermordet worden ist. Und es ist so, es beginnt zumindest diese Geschichte so wie das klassische Setup. Es gibt so einen Gegenstand, den alle verfolgen, alle Parteien, und du folgst eigentlich einer Abenteuergeschichte, die sich quer durch die Kontinente zieht. Das heißt, dieser japanische Sportjournalist kommt drauf, dass das Nazi-Regime Angst hat, dass Dokumente auftauchen, die in einer Statue versteckt sind, die belegen, dass Adolf Hitler bis zu einem Fünftel Jude ist, was natürlich ihnen nicht sehr gelegen ist. Das ist eine typische Sache. Und ich fand dieses Comic am Anfang zumindest interessant. Der Osamu Tezuka hat diesen humanistischen Hintergrund. Ja. Und zu dieser Zeit, also Deutschland und Japan Verbündete, und die japanische, so wie das in dem Comic darstellt, hat doch einen Bezug auf diese deutschen faschistische Bewegung hatte. Und das sieht man halt in den einzelnen Panels ziemlich klar reflektiert, aber immer gebrochen durch diese japanische Erzählweise. Also man folgt diesem Toge weiter, der kommt wieder zurück nach Japan, weil die Dokumente auch dorthin verschwinden und er lernt verschiedene Personen kennen und er wird aber verfolgt eben weiter. Und auch die zwei jungen Adolfe, die entwickeln sich. Der eine kommt nämlich auf die Adolf-Hitler-Schule und wird dort zum Nazi ausgebildet und der andere bleibt weiter in der Bäckerei bei seiner der Kamil von jüdischer Abstammung und die sind geflüchtet. Und wenn man am Anfang halt dachte man sich noch so, die ganze Thematik wird so auf einem Indiana Jones Niveau abgehandelt, so naja, es ist eine Abenteuergeschichte und es ist nicht sehr viel drinnen. Nur was man den Spannungsbogen vielleicht anlasten kann, aber der Erzählung keinen Abbruch tut, ist, ab der Hälfte wird so, dass diese Dokumente von Adolf Hitler, je weiter dieser Krieg voranschreitet, eigentlich immer bedeutungsloser. Und es wird dann halt immer weiter gezeigt, wie dieser der Adolf Kaufmann in dieser Schule immer weiter indoktriniert wird und sich zu einem quasi Bösewicht irgendwie entwickelt in der Geschichte und der Kamil eben so als guter Gegner Spieler. Mhm. Und am Ende ist es dann aber eigentlich, wird das immer trauriger, weil dann immer mehr halt nur die Zerstörung, die in Japan stattfindet, die in Deutschland stattfindet, die letzten Tage im Bunker, im Adolf, das wird halt alles sehr eindrücklich gezeigt und es wird halt gezeigt, dass sich das gesamte Abenteuer in Sinnlosigkeit auflöst und dass irgendwie einfach alles zerstört wird. Das ist ein, ja, also wenn man weiß, wie Osamu Tezuka irgendwie noch andere Comics gezeichnet hat, dann merkt man dann einfach an diese Fundamentalkritik an diesem gesamten Wahnsinn, der stattgefunden hat, ja, und wie auch. Er führt das dann auch noch ein bisschen, geht die Handlung dann auch weiter über den Zweiten Weltkrieg hinaus in Israel. Da ist dann noch so eine Art Nachspiel. Und ja, wenn man sich dafür interessiert, ich bin ja immer daran interessiert, wie, ich weiß nicht, die westliche Kultur auf die östliche und umgekehrt aufeinander schaut und wie sie sich teilweise so gegenseitig zitieren, weil ja der japanische Comic wahnsinnig viel von Walt Disney und so auch beeinflusst wurde, aber dann wieder auch so an gewissen Stellen komplett anders ist. Also ich fand es wirklich interessant, spannend eigentlich zu lesen. Also das, ja, eigentlich eine Empfehlung. Ja. So.
Ich glaube, wir sind out of beer.
Yes. Mach mal langsam Schluss, oder hat jemand noch Einspruch? Es gibt noch 5 Sekunden Einspruchmöglichkeit.
Ja, ich habe kein Glück jetzt. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich glaube, ihr müsst die Anfangszeit ein bisschen ändern. Wir haben angefangen, da ist die Sonne schon untergegangen. Wenn man also noch mit Tageslicht sprechen möchte und sich sehen.
Ja, das ist halt im Sommer, im Winter ist es dann, ja, es wird dann halt immer schwieriger, weißt du, das ist auch schon fast nicht mehr Sommer eigentlich.
Also auf alle Fälle kann ich jedem empfehlen, solange es noch Sommer ist und sommerlich warm und schön draußen, kommt es daher und gibt uns eure Gedanken über all die ganzen Themen, die es hier so drumherum gibt.
Jeden Dienstag, 19.30 Uhr, wir treffen uns im Hof 2 vom alten AKH. Wenn es einmal schier ist oder kalt oder schneit oder so, sind wir beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, auch Dienstag, 19.30 Uhr.
Ja. Schön war's und vielen Dank. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss. Ciao. So.